Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Dobry dan.
Mazel tov.
Oder so. Ihr habt nicht nachgefragt, ihr habt euch nicht nachgesehnt, aber ihr kriegt trotzdem eine neue Banausen-Folge. Ob ihr wollt oder nicht.
Das klingt ja zuversichtlich.
Wir sind wieder am Start.
Ja, das sowieso, aber...
Wieso?
Also, gemessen am Feedback gibt's Leute, die das gut finden.
Ja, wir begrüßen unsere 6 Supporter an dieser Stelle.
Mhm.
Die uns da monatlich Geld reinschmeißen, die finden das auf jeden Fall gut, sonst würden die uns nicht dafür bezahlen. Oder? Die bezahlen uns, damit wir aufhören.
Meinst du?
Das wäre das höchste Paket, oder? So ein 100-Euro-Paket, damit wir aufhören.
Na, außerdem nutzen ja einige dieses Jahresding. Das wäre ja dann schon auch dämlich, wenn es nur darum geht, dafür zu sorgen, dass wir aufhören.
Das sind die Rabattjäger. Was wäre denn, wenn wir aufhören? Würden die das dann anteilig zurückkriegen oder ist dann so, naja, Pech?
Weiß ich nicht.
Weißt du auch nicht.
Wahrscheinlich Letzteres.
Letzteres? Mhm. Pech?
Klar.
Das wäre ja gemein.
Mhm.
Da seid ihr richtig am Arsch. Könnt ihr euch jetzt richtig eine reinwürgen, indem wir jetzt einfach aufhören würden.
Ja, genau. Nee, also ich glaube, in diesem sehr unwahrscheinlichen Fall würden wir das bestimmt zurückzahlen, oder nicht?
Ja, in diesem unwahrscheinlichen Fall würden wir das auf jeden Fall zurückzahlen. Wir sind da.
Anständig.
Ja, wir glauben an Karma. Da sind Lee und ich ähnlich. Also.
Ach, wie jetzt? Karma ist das, da haben wir noch nie drüber geredet. Ach,
Karma ist definitiv ein Ding bei mir.
Das
tue Gutes und
passt
wird
wieder
Gutes,
so
geschehen.
Null. Okay. Da hast du ja doch eine ansatzweise spirituelle Ader.
Ansatzweise ja.
Aha.
Aber hatten wir schon mal. Das macht mich auch unberechenbar, dass ich nicht bei allem spirituell bin und nicht bei allem anspruchsvoll und nicht bei allem politisch korrekt, sondern nur manchmal.
Sondern das findest du gut, ja?
Findest
du so der unberechenbare Typ.
Finde ich nicht schlecht. Mhm. Kann man mich nicht in eine Schublade packen.
Ah, und es bleibt immer so ein bisschen mysteriös.
Ja, das gibt, weiß nicht, also ich hatte ja schon längere Beziehungen und da war es schon so, dass sie nach zwei Jahren kam so ein Moment und die hat gesagt, okay, die Seite habe ich an dir noch nie gesehen. Oder das war mir jetzt komplett neu, wo ich gesagt habe, okay, das ist schon hart, sowas nach 2 Jahren zu sehen, dass man da irgendwie noch neue Seiten entdeckt, ist irgendwie spannend.
Ja, ich finde 2 Jahre ist jetzt nicht so ein krasser Zeitraum für sowas.
Findest du?
Naja, weil es gibt ja Situationen, die weit entfernt von alltäglich sind.
Mhm.
Und in solchen reagiert man dann ja manchmal auch entsprechend.
Du hast nie gesehen, wie ich reagiere, wenn ich von einem Alligator angegriffen werde?
Siehste?
Ja, ich weiß, was
und
du meinst.
Und wenn du dann plötzlich quiekst, wie sonst was, so, und dann habe ich das davor noch nie gehört.
Ihr so in die Arme springe.
Ja, genau.
Vor großer Angst.
Oder plötzlich eben schreist du so auf Alessandro-Niveau und dann wäre das neu für mich. Dann würde ich auch sagen, Mensch, den kenne ich noch nicht von dir.
Vielleicht. Ja. Du hättest eher den erwartet, dass ich mein This is a knife rausziehe.
Ja, auf jeden.
Und dann erstmal mit dem Alligator ein bisschen wrestle und ihm die Kehle durchschneide. Das wäre eher so mein Ding gewesen, oder?
That's a sick reaction.
Ja, auf jeden.
Auf jeden Fall.
Das wäre so cool. Ja, nee, aber hast du ja schon gesagt, Australien ist jetzt nicht unbedingt deins.
Nee, Australien ist nicht meins. Aber gut, gibt ja überall Alligatoren, Krokodile. Kann sein, dass ich ein Zoogehege falle oder so. Ist ja auch schon passiert.
Ja, okay, gut. Man kann es auch drauf anlegen, aber hast du schon erzählt, dass du irgendwie mal besoffen in den Zoo eingebrochen bist oder sowas?
Ich wollte ja, wir sind nicht über den Zaun gekommen.
Ach so, ja, stimmt.
Also es ist nicht so weit gekommen.
Siehst du, vielleicht hast du Glück gehabt.
Ja,
da wäre es dann gewesen, dein sicherer Tod durch den Alligator.
Aber es gab zumindest eine Situation, da war ich mit einer Freundin, also mit der war ich nicht zusammen, sondern eine gute Freundin, mit der wir damals rumgehangen haben. Da war ich auch irgendwie 18 oder so, also noch sehr jung. Und da sind wir so im Görlitzer Park spazieren gegangen.
Mhm.
Und da ist so ein ziemlich aggressiver Hund auf uns zugerannt, von ganz Weitem so. Also richtig bellend und Zähnefletschen und so weiter auf uns zugerannt, so richtig schnurstracks so.
Mhm.
Und meine Freundin hat schon von übel Schiss gehabt. Und ich habe mich dann so instinktiv, habe ich mich direkt vor sie gestellt so.
Mhm.
Und habe sie dann so hinter mich geschoben, so weißt du, hin und her, dass ich sie schütze. Und dann ist der Hund so kurz vor uns, ist der dann so abgedriftet, wo ich gesagt habe. Und da dachte ich auch in dem Moment, okay, so reagiere ich dann in dieser Situation. So ist ja halt alles intuitiv und instinktiv gewesen.
Der edle Ritter.
Ja, ich hätte mich auch hinter ihr verstecken
können. Ja, du hättest voll den Doug Heffernan machen können, Alter, und sie erstmal vor den Hund schmeißen oder so, ja.
Das war auch eine Idee, ja. Genau, ist der Hund erstmal beschäftigt. Aber ist ja nicht meine Freundin.
Ja.
Nee, da war ich instinktiv dann doch sehr mutig.
Okay, schön.
Ja, wenn ich da näher drüber nachgedacht hätte oder dann eben nicht instinktiv reagiert hätte, weiß ich nicht.
Hätte ich eventuell anders entschieden.
Hätte ich mich vielleicht anders entschieden, wäre vielleicht weggerannt oder so, oder? Hätte mit dem Hund geredet.
Okay.
Oder mit ihr.
Na, jetzt wissen wir immer noch nicht, ob das jetzt gute Instinkte sind oder nicht.
Im Grunde genommen sind es ja beschützerische Instinkte. Also du bist
ja
auf jeden Fall erstmal safe, wenn du mit mir spazieren gehst.
Ja, aber was ist mit deinem Überlebensinstinkt? Der kam ja ein bisschen zu kurz in der Situation.
Der kam in dem Fall kam das zu kurz, ja. Aber gut, es ist ja nicht zum Kampf gekommen. Vielleicht hätte ich ja instinktiv den Hund dann niedergerasselt. Das kann ja auch sein, wie dem Alligator. Also das wissen wir ja nicht.
Ja, geil.
Ist ja nicht zum Kung-Fu-Fight gekommen. Ja, aber genug von meiner heldenhaften Vergangenheit.
Mit 18.
Warst du schon mal in Lebensgefahr? Irgendwie mal so kurz vorm Autounfall gewesen oder keine Ahnung?
Naja, klar.
Das schon?
Ja. Also ich hatte auch schon Autounfälle.
Okay.
Und Ähnliches.
Also mit Verletzung oder noch glimpflich davongekommen?
Ja, ich bin einmal, da war ich glaube ich 16 oder so, auf dem Roller unterwegs gewesen. Und dann halt so irgendwie mit 60 km/h so eine Straße runter, auf so eine Kreuzung zu, über die grüne Ampel. Und vor mir stand so eine fette Karre, die halt drauf gewartet hat, links abzubiegen. Mhm. Ja, und kurz bevor ich auf seiner Höhe war, hat er sich gedacht, geil, das schaffe ich noch. Und fängt an, was? Abzubiegen.
Okay.
Ja, und ich halt mit 60 Sachen auf den rauf.
Oha, und dann über die Motorhaube geflogen,
naja, oder was? Nee, das Geile ist, also das war halt schon auf dieser Brücke und links und rechts ging es halt entsprechend runter. Also das hätte halt auch echt doof enden können, wenn ich irgendwie schräg geflogen wäre. Aber ich bin krass primär hochgeschossen und dann auf seiner Motorhaube gelandet. Mich da noch so ein bisschen abgerollt und dann erstmal Helm abgezogen und auf ihn losgegangen. Auch da wieder voll instinktiv, einfach übelst in Rage gewesen.
Du hast dich da beim Fall direkt abgerollt über die Motorhaube?
Ja, Mann.
Guck mal hier.
Voll. Der Arnold Jason Bourne Style.
Was ist denn jetzt los, Alter? Fliegt 7 Meter in die Luft und rollt sich erstmal die Motorhaube ab, ey. Was ist denn jetzt los, ey?
Ja, also, und ich war auch, okay, also ich hatte übelste Prellung und so, aber das habe ich halt alles erst am Abend gemerkt. Und da kam dann auch.
Das ist ja dieses Adrenalin-Ding.
Genau, eben. Schmerzen, wenn der Schock dann nachlässt, Alter, dann, und dass du dir erstmal, also dir erstmal klar wird, was da hätte passieren können und so.
Ja.
Da geht's ja nochmal ganz anders. Aber ja, in dem Moment halt eben voll mit Adrenalin und ich bin erstmal auf den Typen los und der halt auch so, oh, bist du okay, ist irgendwas gebrochen, bist kaputt. Und so, diese du Wichser, mein Roller ist Schrott und so, fick dich. Ja. Insofern, ja, also das hätte definitiv anders enden können, aber jetzt so der Klassiker irgendwie, keine Ahnung, ich klemm unterm Zug fest oder so.
So weit ging's nicht.
Nee.
Ja, hat mich daran erinnert, dass ich hier bei dir vor der Haustür auch schon beschimpft worden bin von einem Radfahrer.
Okay.
Weil ich am Ausparken war und ich wollte die Tür halt nur einen Spalt aufmachen, um zu gucken, wie viel Abstand da noch ist. Das ist zwischen dem Auto und mir.
Und ist er gerade vorbeigefahren.
Und er ist gerade vorbeigefahren und dachte, ich reiß die Tür auf und fällt da vom Fahrrad. Weißt du, also drückt halt so auf die Bremse, dass er den Kopf über irgendwie vom Fahrrad gefallen ist.
Ach, okay, shit.
Und liegt auf dem Boden so und ich steige aus und denke so, ey, will ihm halt so hochhelfen? Und er so, ja, bist du bescheuert und so hin und her. Ich so, also wenn du wegen mir jetzt die Vollbremse gemacht hast, sorry Bro, meinte ich so hin und her. Das war, ich wollte einfach nur die Türen spalt aufmachen, damit ich hinten durchgucke. Die Tür war ja nicht richtig auf. Mhm. Und er so, sorry Bro. Und hat so voll rumgebrüllt und so, wo ich gesagt habe, ey, so richtig aufgerissen habe ich die Tür nicht. Insofern sehe ich jetzt nicht die Schuld bei mir, aber ist okay. Reagier dich ab und so. Da hat er mich erstmal ein bisschen beschimpft und so. Und ich habe gesagt, okay, kann ich jetzt auch nichts machen. Der ist jetzt halt in seinem Film drin. Aber der hat mich da verantwortlich gemacht. Der hat im Augenwinkel gesehen, dass einer halt eine Tür aufmacht und ist dann voll auf die Bremse getreten. Aber
ja.
Ich wusste halt,
dass
ich ihn gesehen habe.
Einigermaßen verständlich, ja, aber das kann er ja nicht wissen.
Ja, natürlich nicht.
Ja.
Aber hat er ja dann gemerkt. Also er hat ja dann, ich weiß nicht, ob er es noch mitgekriegt hat, aber als er da hingeflogen ist, er hat ja gesehen, dass die Tür nicht aufgerissen worden ist. Insofern, dass ich ihn auf dem Schirm hatte. Aber dass er dann trotzdem halt loswettert, ist halt so diese Rage, die du nehmen
möchtest. Ja, hast. Logisch,
halt
klar.
Adrenalin, ja.
Wäre mal interessant zu wissen, wie ein Polizist die Situation bewertet hätte.
Ja, gute Frage.
Weil im Grunde bist du, glaube ich, schon in der Pflicht, auch wenn du die Tür nur einen Spalt aufmachst, in dem Moment, wo du die aufmachst, bist du, glaube ich, schon in der Pflicht zu gucken, ob was kommt.
Aber tue ich ja in dem Moment.
Ja.
Du kannst ja teilweise, also du siehst ja teilweise.
Aber eben, dann nimmst du billigend den Kauf, dass er das falsch interpretiert in dem Moment.
Ja.
Und deswegen glaube ich, wärst du nicht komplett unschuldig bei der Nummer, aber keine Ahnung.
Justizfragen. Ja. Ihr Justizpodcast. Ja, jedenfalls unterm Strich, seid froh, dass wir noch leben. Ja, gab schon heikle Momente.
Ja, genau.
Ich wurde als kleiner Junge,
ja, tatsächlich stand ich auch schon mal vor einer geladenen Waffe.
Ach, das auch?
Ja.
Okay. Lass mich raten, du hast dich abgerollt.
Nee, ich habe mal so gar nichts gemacht, Alter.
Okay.
Ja.
Das ist,
ist auch gut ausgegangen, wie du siehst.
Ja, kommt da jetzt noch die den Rest der Geschichte oder
den Kontext, das nicht erwähnen? Nee, den kann ich nicht erzählen, glaube ich.
War das in Kambodscha?
Nee, das war tatsächlich in Deutschland.
Das war in Deutschland, okay. Ja, ja, bei mir war es eine Schreckschusspistole an Silvester, als ich ein paar Jungs wichtig machen wollten. Die haben mir auch die Knarre ins Gesicht gehalten.
Oh shit.
Aber es war halt keine Schafe, aber ja, war trotzdem, war auch so.
Kann auch schon echt böse enden.
Ja, war auch nicht cool.
Immer diese Halbstarken.
Mean Streets of Reading. Ja, insofern seid froh, dass wir hier noch leben, dass wir diesen Podcast machen. Hätte auch anders ausgehen können, aber wir sind noch am Start.
Ja. Dann hätte das eh niemand mitbekommen.
Nee, das stimmt. Das hätte niemand mitbekommen. Ja. So können wir Heldengeschichten erzählen.
Und was für welche?
Ja.
Großartig.
Can you dig it?
Voll. Und apropos Heldengeschichten. Unsere Supporter sind natürlich auch alles Helden. Und unsere Hörer sind auch alles Helden. Und noch mehr Helds seid ihr, wenn ihr uns Geschenke macht und Pakete schickt.
Ja.
Und das hat Mr. Pink gemacht. Der, bei uns ist ein Paket aus Bremen reingeflattert, aus Beckstown, wie er so schon seine Stadt bezeichnet.
Mhm. Und das wiegt ordentlich was.
Das wiegt ordentlich was. Wir wissen nicht, was drin ist. Wir haben es jetzt erstmal aufgeschnitten und würden jetzt mal direkt on air, würden mal einen Blick reinwerfen. Und dann kannst du uns mal sagen, was ist Mr. Pink denn da mitgeliefert hat. Alter, was ist das denn?
Oh, fuck.
Okay.
Ich gebe dir das mal, weil da steht was drauf. Du hast ja als Vorlesechamp da ein bisschen Präferenz.
Okay, das ist krass. Das ist auf jeden Fall ein sehr ordentliches Fan-Paket. Say hello to my little movie picture package.
Alter, holy smokes, das ist einfach voll mit DVDs und Blu-rays.
Das sind wirklich massig. Wegen mangelnder Sample-Relevanz trenne ich mich leichten Herzens von diesen Filmen und immer dran denken, mein Hunger auf Film-Sample-Shit würde erst gesättigt seit, wenn ich im Grab lieg und über mir ein Rettich keimt.
Digga. Du bist Vorlese-Champ?
Ach, entschuldige mal, die Handschrift, Mr. Pink. Also da kann man dran arbeiten. Ach so, okay.
Vielleicht ist er Arzt.
Warte. Mein Hunger auf Film-Sample-Shit wird erst gesättigt sein, wenn ich im Grabe lieg und über mir ein Rettich keimt.
Ah.
Das ist ein Reim. Jetzt hab ich's rausgefunden, okay.
Jetzt call me das doch mal.
Pink Plissken, Sample-Nerd oder netter Bursche.
Vielleicht hätten wir das aber erstmal durchlesen sollen. Jetzt steht am Ende, bitte lest das nicht vor.
Weil ich für die MSA detailverliebte Bretter bohre. Ah, okay. In diesem Sinne, beste Grüße aus Beckstown City. Ja, Mr. Pink.
Voll gut, Alter.
Und das hat er mitgeschickt mit einer Single von Falco, wo drauf ist Rock Me Amadeus, Vienna Calling, Genie und America. Und das ist einer der berühmtesten Wiener der Welt. Und ich fahre morgen nach Wien.
Großartig.
Das ist krass.
Was ein Timing.
Was ein Timing, ja. Das ist die letzte Episode, die ich aufnehme, nachdem ich irgendwie für eine Woche Isa besuchen gehe und Otto besuchen gehe und wer da noch so alles in der Gegend da rumhaust. Insofern passt diese Single auch sehr gut. Was hat er denn eingepackt? Geile Sachen?
Alter, das ist so krass. Also ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Vielen Dank. Das ist unglaublich.
Das Paket ist einfach mal voll mit Filmen, die alle so wie Bücher angereiht sind. Mr. Pink, wir sind absolut sprachlos. Also danke dafür.
Willst du mal ein paar von nennen oder wie machen wir das jetzt?
Ja, mach du doch. Du hast ja das Paket jetzt vor dir, oder?
Ja, ich dachte, ich gebe dir ein paar, dann kannst du das
krass. Also hier ist echt eine bunte Mischung. Wir haben ja Simon, wir haben Countdown, hier ist Gone Girl, Lawless, Bad Lieutenant mit Nicolas Cage, dann Oi.
Oh, guck mal hier, 20 Weeks Later, 28 Weeks Later, so rum.
Sehr geil.
Da Vinci Code, Illuminati.
Sehr geil. Immer her mit dem aussortierten Zeug, weil ich gehöre auch zu den Leuten, die immer noch DVDs mit offenen Armen empfangen.
Geil, Alter.
Red Scorpion. Den habe ich auf meiner, Wunschliste. Den wollte ich eh haben. Das ist mega.
Krasser Scheiß. Ey, sag mal, da sind einfach noch welche original verpackt. Was ist mit ihm los?
Das ist ja krass, Mr. Fink. Was ist da los? Aber soll uns recht sein. So wie Dave. Ich glaube, ein Drittel seiner Sammlung ist auch noch komplett original verpackt und eingeschweißt.
Ja.
Als wir uns da umgeguckt haben.
Also echt krass.
Wahnsinn.
Ja, guck mal, für dich ist da auch Kaiserschmarrn-Drama dabei.
Oh, schön. Da habe ich ja noch keinen Teil gesehen. Vielleicht bin ich ja überrascht und
das wird dein neues Lieblingsfranchise.
Geh dann ab. Aber es schreckt mich jetzt auch ein bisschen ab, sind nicht irgendwie beim 19. Teil jetzt mittlerweile? Kommt irgendwie jedes Jahr neuer.
Ja, vielleicht ist das ja der erste. Ich weiß gar nicht, womit die angefangen haben.
Kaiserschmarrn-Drama klingt.
Nee, das hieß doch anders. Der erste.
Hieß der anders?
Ich meine ja. Aber können wir jetzt nur mutmaßen? Ich weiß es schlichtweg nicht.
Also, ey, Mr. Pink, von mir absolute Verbeugung.
Ja,
Dito. Mega cool.
Voll gut, echt.
Mega nice. Okay, anhand seines Textes, sehr geil, lese ich raus, dass das nicht die Filme sind, die jetzt demnächst als Auftragsfilme kommen, wo dann die Samples her sind. Das wäre ja auf jeden Fall auch krass. Oh, Death Proof ist dabei als Steelbox-Edition.
Voll gut. Krasser Scheiß.
Ja, mega geile Sachen, Mann. Danke. Wir sind geflasht. Teil davon wird Lee hier behalten zum Gucken. Teil werde ich mitnehmen, die mich interessieren. Vielleicht landet der eine oder andere, den wir doppelt haben, bei Classic Dave. Also die sind in guten Händen auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und
die kommen in Liebhaberhände.
Danke dafür. Ja, bevor großartig. Ihr DVDs oder Blu-rays irgendwie wegschmeißt oder irgendwo auf eine Bank legt oder so, dann schickt die lieber den Bad aus und wir können damit auf jeden Fall was anfangen. Aber
auf eine Bank legt?
Ja, weiß ich doch nicht.
So meinst eine du, Filmbank. So öffentliche Büchereimäßig gibt es das auch mit Filmen?
Ja, bei mir ist eine Bücherbank direkt und da packen die öfter auch so Videokassetten und so rauf. So.
Ach echt?
Dann, ja, Empire Strikes Back war neulich da auf so einer aufgenommene Videokassette. Halt. Nicht eine Originale, ach sondern so. Halt so eine
okay.
aus dem Fernsehen aufgenommen.
Super.
Halt. Ja.
Okay.
Ja, sowas halt. Mhm. Dann lieber uns schicken, wir können damit definitiv was anfangen. Und danke, Mr. Pink, wir sind gerührt.
Ja, wirklich. Sehr geil.
Wahnsinn.
Wobei ich mir bei ganz vielen von den Filmen nicht vorstellen kann, dass die nicht gesampelt wurden. Oder habe ich das jetzt schon wieder falsch verstanden?
Naja, vielleicht hatte die nicht so sample-relevant auf dem Schirm. Also auf jeden Fall wurde da bestimmt auch was gesampelt, aber ja. Hm. Für die, die es nicht mitbekommen haben, passenderweise haben wir heute einen Film von ihm. Und seine Auftragsfilme sind alles Filme, die irgendwo in irgendwelchen Songs benutzt worden sind, Teile davon. Und deswegen reden wir da auch über den Song, wo dieser Teil aus diesem Film benutzt worden ist und leiten dann auch in die Filmrezension rüber. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Also da bringen wir ein bisschen musikalischen Content hier mit seinen monatlichen Auftragsfilmen rein.
Ja, na, finde ich nach wie vor einen sehr coolen Ansatz.
Voll cool.
Ja.
Ja, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Stoff für Wien, weil ich habe mich ja schon erkundigt bei Isa und in meinem Zimmer steht auf jeden Fall eine Playstation. Ich kann DVDs und Blu-rays abspielen, schon mal gut.
Willst du jetzt echt mit Blu-rays reisen?
Und ich habe einen Fernseher. Naja, ist zumindest gut zu wissen, dass man die Möglichkeit hätte, dass man da, ich wusste ja nicht, ob da ein Fernseher steht in dem Zimmer, was sie da für mich eingerichtet haben, aber ich meinte, ja, da steht ein Fernseher und ein Blu-ray-Player, alles gut.
Cool.
Bin ich zumindest vorbereitet. Alright. Und jetzt aber zu aktuellem Stoff, was wir geguckt haben, in hiesigen Wänden oder vielleicht auch im Kino, weiß ich nicht. Und den gemeinsamen Film machen wir dann am Ende von besagt Mr. Pink, da werden wir uns nochmal gebührend verabschieden, sind mit ihm eingestiegen in die Episode und werden mit ihm auch aussteigen.
Richtig.
Aber erstmal legst du los.
Ja, erstmal bringe ich einen Film. Und ich hatte ja wieder Besuch von einem kleinen Jungen, also primär von seinem Vater, aber der kleine Junge war dabei, weil der wollte ins Kino gehen. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht. Und na, dann war er natürlich aber auch sonst noch ein bisschen hier und dann ist das halt so eine Sache, was guckst du mit einem mittlerweile 6-Jährigen? Mhm. Das beschränkt sich natürlich auf eine bestimmte Sorte Film und deswegen ja, heute ist so ein bisschen, zumindest was meine Filme angeht, ein bisschen Kinderfilm-Episode.
Schön.
Ja, aber ich habe natürlich versucht, Einfluss zu nehmen.
Ein Freund von mir ist jetzt, also der hat sich früher auch die ganzen Disney-Filme ausgeliehen für seine Neffinnen und so. Mhm. Und jetzt sind die mittlerweile in dem Alter, dass der für die gleichen Neffen, für die er sich damals die Disney-Filme von mir ausgeliehen hat, leitet er sich jetzt Horrorfilme aus. Die sind jetzt nämlich 15 und 16 und fahren voll auf Horrorfilme ab und kann natürlich nicht irgendwie, kann er nicht irgendwie Serbian-Movie oder so mitbringen oder irgendwie die ganz harten. Aber fängt dann an sich so, also Shining hat er sich ausgeliehen und halt so die, wo man sagt, hier kann man die mögen halt Horrorfilme, aber sind nicht so die ganz krassen, harten Psychofilme.
Ja, aber Shining, gerade was Psycho angeht, ist das schon, finde ich,
der könnte
nicht
traumatisieren,
ohne.
Ja, der könnte traumatisieren. Aber es waren auch so ein paar bei, wo er selbst der Meinung ist, hier kann man die so ein bisschen rantasten. Mhm. Also, die auch so ein paar Comedy-Elemente haben. Jetzt fällt mir zum Beispiel Fright Night ein, den hat er sich jetzt nicht genommen. Mhm. Aber Fright Night wäre zum Beispiel ein guter Film, weil er hat auch ein paar Comedy-Elemente und als wenn du jetzt gleich hier so mit Texas Chainsaw Massacre oder so ansetzt, weißt du. Mhm. Und finde ich ganz interessant, das sind die gleichen Mädels.
Wobei, sind die dann auch empfänglich für so ältere Filme? Oder
offensichtlich.
Schon?
Also, okay. Weil er kennt die ja gut und der hat sich von mir dann so 6, 7 ausgeliehen und da war halt von alt bis neu,
okay,
war halt einiges dabei.
Cool. Es gibt noch Hoffnung.
Ja.
Für den Nachwuchs.
Aber gut, ich meine so, also sind definitiv auch ein paar 18 dabei gewesen. Hier so eine Ghostland war dabei, das ist von den Typen, die auch Mathieu und so gemacht haben.
Okay.
Das ist jetzt nicht der härteste Film von denen, aber es ist trotzdem ein harter Horrorfilm. Also da habe ich schon gesagt, hier mutest du denen doch einiges zu. Mhm. Aber vielleicht will er das, weiß ich nicht, vielleicht will er das steigern.
Ja, okay.
Ja. Aber zurück zum
Kinderfilm. Interessantes Experiment.
Genau, das ist ja der kleine Bursche noch nicht.
Nee, da ist er mit 6 nur wirklich noch nicht. Und deswegen ist natürlich Disney Plus da so ein bisschen der Go-To-Streaming-Dienst. Mhm. Und ich habe eben versucht, so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Und dann sind wir auf einen Film gestoßen. Da war ich dann so ein bisschen intrigued, weil es dazu mal eine Serie gab. Und die habe ich in meiner Jugend halt mitbekommen. Chip und Chap, die Ritter des Rechts, heißt dieser Film hier auf Deutsch. Und so hieß ja auch die Serie damals.
Chip und Chap.
Ja, genau das. Im Original Chip and Dale Rescue Rangers. Aus dem letzten Jahr, 2022.
Okay.
Den haben wir uns reingezogen. Du hast da wahrscheinlich noch nichts von gehört, oder?
Doch. Also ich habe tatsächlich gehört, dass der ein bisschen selbstironisch sein soll. Und
ach echt?
Die sind dann zu einem Zeitpunkt, sind die auch, glaube ich, verschieden animiert, die beiden Hauptfiguren und so. Ich habe da schon ein bisschen was mitbekommen. Also dass der jetzt nicht so, also dass die Erwachsenen durchaus auch ihren Spaß haben können, habe ich dann.
Okay.
Habe ich mitbekommen.
Das ist ja schon eine ganze Menge. Ich wusste noch nicht mal, dass dieser Film existiert.
Okay, wie krass.
Bis wir drauf gestoßen sind. Ja, hat die schöne Tagline, it's not a reboot, it's a comeback. Mhm. Ja, weil die Serie damals, also Leute in unserem Alter haben die halt echt mitbekommen. Und ich glaube, so speziell auch für die Generation nach uns war das wahrscheinlich der krasseste Shit. Und ich meine, ich habe es auch ein bisschen gefeiert, fand das schon cool.
Weißt du noch, wie die auf Deutsch hießen?
Na, Chip and Chap.
Nee. Also ursprünglich, was die Comics angeht, die Disney-Comics.
Ach so, meinst du jetzt hier A-Hörnchen und B-Hörnchen?
Korrekt.
Ja, aber das waren ja nicht wirklich Chip und Chap.
Waren Chip und Chap nicht identisch mit A-Hörnchen und B-Hörnchen?
Oder?
Ich dachte, das wären die gleichen Figuren, die einfach nur modernisiert worden sind oder damals halt irgendwie so halt ein bisschen actionreicher gestaltet worden sind. Aber für mich waren das A-Hörnchen und B-Hörnchen halt im neuen Gewand.
Okay, das, boah.
Aber vielleicht ist auch
nur... Wusste ich jetzt nicht, ob das wirklich die gleichen sind. Weil die, weil A-Hörnchen und B-Hörnchen hatten ja keine Klamotten an.
Ja gut, aber wenn du halt...
Und die haben ja auch im Wald gelebt.
Wenn du halt 5 Monate alt bist, hast du auch noch keine Klamotten an, aber später halt.
Ach, du glaubst, Chip und Chap sind die erwachsenen A-Hörnchen und B-Hörnchen.
Richtig, ja. Am Strand rennst du halt noch mit 2 Jahren ohne Klamotten rum, aber dann irgendwann ist eine Wadose an.
Na gut.
Ich weiß es nicht, vielleicht ist das eine gewagte Theorie. Kann man recherchieren. Vielleicht,
ey, wir haben bestimmt Hörer, die das wissen.
Ja.
Logisch.
Klärt uns auf, sind das die gleichen?
Ja, aber das Schöne ist, dass der Film jetzt halt eben voll miterzählt, dass es diese Serie gegeben hat. Also das ist die Prämisse hier. Die Handlung steigt Jahrzehnte nachdem die Serie eingestellt wurde ein. Mhm. Und dann erzählen die aber schon auch kurz diesen Aufstieg und wie die sich kennengelernt haben und wie die eben zusammen groß geworden sind mit dieser Serie. Und da schon aber auch gleich diese Rollenverteilung, die es gab. Weil Chip, ja scheiße, warte mal, jetzt muss ich mal kurz die auseinanderfummeln. Ich meine, ja genau, Chip ist der so ein bisschen der Alpha war in der Konstellation und Chap hat dann immer was abbekommen, also Dale. Jetzt, ich nenne es jetzt mal Chip und Dale. Und Dale war ja auch der mit diesem Hawaii-Hemd und der hat dann halt aber immer irgendwie was auf die Mütze bekommen und war halt so ein bisschen der Unfähige. In dem Duo.
Chip hatte so ein bisschen Indiana Jones Outfit.
Genau, richtig. So.
Ich erinnere mich.
Und ich meine, also jetzt noch nicht Pinky Brain Ausmaße, aber halt trotzdem so, er war halt mehr so der lustige Sidekick, während Chip halt so der clevere Typ war. Mhm.
Ist wie bei uns.
Ja.
Gleiche Dynamik.
Okay, mal gucken, wer ist. Jedenfalls springen jetzt eben in der Zeit. Sie erzählen halt, wie die Serie dann auch abgesetzt wurde. Und da gab es so ein bisschen Differenzen, weil Dale hat dann eben irgendwann die Schnauze voll und wollte dann solo was machen und wollte dann Double O Dale machen. Was auch schon die erste Referenz ist auf wieder ein eigenes Disney-Produkt. Also sowieso, du hast es ja schon gesagt, für Erwachsene ist hier halt an dem Film echt witzig, dass du unzählige Referenzen hast und Verweise auf andere Disney-Marken oder Serien, Filme und so weiter. Und ich meine, wissen wir ja, dass Disney mittlerweile da ja noch eine Menge mehr angehortet hat. Also gibt's jetzt schon einiges, worauf die sich beziehen können und das nutzen sie schon auch ein bisschen aus. Aber es ist jetzt nicht so ein Schaulaufen, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass jetzt mit aller Gewalt noch so Ready Player One irgendwie jede IP reingeballert, die nur geht. Und das ist noch halbwegs organisch gemacht.
Okay.
Und eben ganz cool, weil es eben so diese Verweise gibt, wo man sich dann denkt, okay, ganz nett. Und ja, eben die, als da, die haben sich halt so getrennt, weil der eine eben sich so ein bisschen im Schatten vom anderen gefühlt hat und dann solo sein Ding machen wollte. Da wollte er eben so ein James-Bond-mäßiges Ding machen. Und das finde ich so krass, ne? Weil es gab tatsächlich, dann habe ich gelesen in den Trailer Effects, es gab von Disney mal den Plan, Double O Duck zu machen.
Okay.
Und jetzt gibt ihr das. Das Double O-Ding ist knallhart geschützt von Ian Fleming.
Echt? Das machen die vielen WCs auf der Welt.
Ich hätte das nicht gedacht, dass das geht. Also wenn du halt irgendeine Marke rausbringen willst, wo halt Double O irgendwas, muss Ian Fleming das Ding freigeben oder der verdient halt was dran. Keine Ahnung, wie da der Deal ist, aber dadurch konnte Disney halt dieses Ding nicht machen.
Krass.
Und so landete das bei Darkwing Duck. So wäre auch ganz cool, der spielt hier im späteren Verlauf auch nochmal eine ganz kleine Rolle. Taucht halt mal kurz auf, also eben Cameos gibt es hier sowieso unzählige. Na, jedenfalls haben die sich dann halt zerstritten und die Wege haben sich getrennt und Chip hat dann jetzt so ein Vorstadtleben, verkauft Versicherungen und Dale hat sich, ja, der hat so ein bisschen Absturz gehabt und ist nicht gut drauf klargekommen, dass das mit dem Ruhm jetzt vorbei ist und wollte dann mit der Zeit gehen und hat sich einer CGI-Operation unterzogen und ist jetzt eben CGI animiert und nicht mehr gezeichnet.
Stimmt, so war das. Ja.
Und das ist halt ja schon herrlich selbstironisch irgendwo, weil natürlich da auch der Verlauf, den Disney so gemacht hat mit seinen Figuren und wie die mittlerweile aussehen, damit reinspielt. Und das aber eben gleichzeitig auch so ein bisschen dieses Bild ist von heute lässt sich halt jeder mal schnell irgendwie operieren, um irgendwie jung zu bleiben und so dieses Festhalten an der vergangenen Zeit und so spielt da alles auf einer entfernten Ebene mit rein. Aber ist eben irgendwie ganz cool, diese Diskrepanz jetzt, dass, weil du hast die dann halt über weite Strecken wirklich unterschiedlich animiert. So. Chip ist halt gezeichnet und Dale ist CGI. Ja, und jetzt gibt's da so ein Convention, wo die dann alle wieder zusammenkommen, also auch mit der alten Truppe, da gab's ja noch diese Fliege und die Lady und diesen Typ mit dem Schnurrbart, wo ich jetzt die ganzen Namen auch nicht mehr zusammenkrieg.
Die Fliege und die Lady und der Typ mit dem Schnurrbart.
Wüsstest du die Namen noch?
Nein, keine Ahnung. Ja,
siehst du?
Ich war jetzt auch nie der Riesenfan von Chip und Chap. Ich hab's nicht so wirklich verfolgt.
Nee, ich auch. Hab hin und wieder mal eine Episode gesehen.
Ja, ja, hin und wieder.
Und ich machte aber, glaube ich, DuckTales viel lieber.
Also auch so Gargoyles und so, das alles nur so ein bisschen nebenbei geguckt oder ab und zu, aber wir waren da schon ein bisschen rausgewachsen in der Zeit, wo die richtig groß waren.
Denke ich eben auch, ja. Ja, und bei dieser Convention verschwindet dann eben der Typ mit dem Schnurrbart. Ja, und das sorgt dafür, dass Chip und Dale sich wieder zusammenraffen, um irgendwo in ihre alten Rollen zu schlüpfen und ihren Freund wieder zu besorgen. Ja, weil da gibt's dann nämlich einen Bösewicht. Das ist so geil. Das ist nämlich der gealterte Peter Pan, der nämlich auch nicht gut drauf klargekommen ist, dass er dann doch nicht ewig jung geblieben ist und jetzt halt ziemlich alt ist und eine Wampe hat und einfach nicht gut drauf ist. Ja, ja. Ja, und entsprechend sind halt hier auch die Sprecher. Das ist schon echt ganz cool. Weil ich, ja gut, ich habe den natürlich auf Deutsch geguckt, aber als ich dann gesehen habe, wer dann so im Original die Leute sind, das macht irgendwie Bock, den vielleicht irgendwann nochmal auf Englisch zu sehen. Weil wir haben als Dale Andy Samberg, John Mulaney spricht Chip, Kiki Lane Ellie und dann ist halt noch so Will Arnett, Eric Banner, Flula Borg unnötigerweise, aber King Michael Key ist irgendwie auch in jedem Animationsfilm irgendeine Stimme, Seth Rogen, J.K. Simmons. Und an einer Stelle, das ist ganz cool, weil auch da wieder so ein Hinweis auf die alte Serie damals, weil da waren ja die Stimmen so hochgepitcht.
Stimmt, ja.
Und an einer Stelle bedienen sie das halt, weil sie dann wieder so sprechen, mit dem Hinweis darauf, dass sie das jetzt eben nicht mehr tun. So, und dann werden die Stimmen halt ganz kurz hochgepitcht an der Stelle. Das ist schon ganz geil. Und dann eben, wie schon gesagt, hast du hier halt Referenzen bis zum Get-No. Also Peter Pan spielt halt auch wirklich eine recht große Rolle und das ist schon ganz cool. Aber dann natürlich mittlerweile halt auch so Simpsons, wenn man kurz erwähnt. Butthead ist in dem Universum irgendwie Politiker und auf dem Weg zum Senator.
Okay.
So, da hast du auch Ren und Stimpy-Hinweise. South Park, so Randy chillt dann auch irgendwie mal da und so Yogi Bear. Und ein kleines Highlight ist, dass sie dann auf dieser Convention treffen sie auf Ugly Sonic. Und das ist halt der CGI Sonic aus dem Film, aber halt in der Fassung, wo es den Shitstorm gab, nachdem die den Trailer rausgehauen
haben. Ach so, bevor die den bearbeitet haben.
Genau.
Okay, wie geil ist das denn?
Das ist so witzig, Alter. Und das ist jetzt halt einfach Ugly Sonic.
Ugly Sonic, okay, das ist mega.
Ja. Ja, und dann gibt's eben noch Toy Story und Wreck-It Ralph und Roger Rabbit und alles Mögliche. Also das ist schon, da gibt's eine Menge zu entdecken. Und das macht dann diese wahnsinnig generische Handlung, die es halt dann doch ist, weil es ein Kinderfilm, klar. Dadurch kommt man da ganz gut durch, würde ich sagen.
Wird da mit realen Personen auch interagiert, so wie bei Roger Rabbit und Co., oder?
Nee.
Also es ist schon hauptsächlich in einem Animationsfeld.
Obwohl, nee, Quatsch. Völliger Quatsch. Ja, diese Ellie, die ich erwähnt habe, Kiki Lane, das ist eine reale Person.
Ah,
also ja, es gibt reale Menschen, aber das ist auch kombiniert. Es gibt dann auch eben Muppets und so Knetmassenfiguren und so.
Okay, auch.
Ja, ja, also weil eben die Kiki Lanes Figur, die kommt dazu, weil dann eben die Polizei da ermitteln muss, als der Typ halt entführt wird. Mhm. Und da ist der Polizist, also so der das ganze Ding leitet, ist eben so eine Knetfigur. Und hat dann aber auch so ein Muppet dabei und sie ist dann eben aber auch als Mensch mit in dem Trupp und so. Also es ist schon alles.
Mit Knetfigur, mit Muppet, alles einfach reingeworfen.
Wild durchgemischt.
Friedrich und Friedrich.
Ja.
Okay. Das war unsere Kindheit. Friedrich und Friedrich von Luzi Schrecken der Straße.
Ja, Mann. Habe
ich 700 Mal gesehen.
Ja, aber der sieht halt auch wirklich so aus. Das ist so geil.
Okay. Lustig.
Ja. Chip and Dale. Rescue Rangers. Viel mehr kann ich dazu echt nicht erzählen. Das muss irgendwie. Also wenn du Bock drauf hast, guck da mal rein, weil es gibt schon wirklich einiges zu sehen.
Klingt ganz spaßig, ja.
Ne? Akiva Schäfer hat den gemacht. Mhm. Hier einer von Lonely Island.
Ach so.
Kennst du ja, der auch dieses Never Stop Stopping gemacht hat.
Aus der Truppe, ja, okay, alles klar.
Ja, genau. Mhm. Deswegen hier auch eben Andy Samberg und Co.
Ja, den finde ich schon mal sehr witzig. Popstar.
Ja, der war großartig. Mhm. Geschrieben haben das Dan Greger. Der hat eine Menge für How I Met Your Mother geschrieben. Doug Mand auch, der das hier eben auch geschrieben hat, der von dem stammt aber auch sowas wie Doolittle und der Hit ist ja jetzt eh, ich glaube, ich habe dir das erzählt, ne, dass die planen Naked Gun Sequel.
Mhm, hast du mir erzählt, ja.
Mit Liam Neeson.
Liam Neeson, genau.
Als Frank Drebin Jr. Und das wird Akiva Schäfer machen.
Ah ja, okay.
Ja. Und Doug Mand wird das eben auch schreiben, also im Endeffekt die Truppe, die das hier gemacht hat, macht dann auch das Naked Gun Sequel. Da gucken wir mal, was das wird.
Ja gut, keine schlechte Voraussetzung. Hätte schlimmer sein können von den Machern. Also
ja, ja.
So die Lone Island-Truppe ist oder die Bubble.
Wenn, voll. Also wenn die so einen Humor fahren, wie bei Popstar und Co.
Ja.
Ja, klar. Von denen ist ja hier auch Tour de Pharmacie und ja, der ganze Quatsch. Logisch. Also
passt schon.
Feiere ich enorm. Ja, aber hier ist der Humor natürlich kindgerecht.
Klar.
Und als Erwachsener kann man dann eben die anderen Sachen hier gut finden. Mhm. Das Ding hat 70 Millionen gekostet.
Alter.
Und ich weiß nicht, ob das primär, ob das jetzt ein speziellerer Aufwand war, weil du hier Zeichnung und CGI in einem Bild hast. Hm. Aber ich meine, die Zeichnung ist ja mittlerweile auch nicht mehr nur auf dem Papier. Also es ist ja irgendwann auch im Computer. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein Problem war. Aber auf jeden Fall ein ordentliches Budget. Geht eine Stunde 37 Minuten, ist natürlich rated PG. Und kam nicht wirklich ins Kino. Ne, also deswegen sind.
Ach, der hatte keinen Kino-Release.
Weil naja, muss einen kleinen Kino-Release gehabt haben, weil hier auf IMDb ist ein Einspiel von 623.000 gelistet, aber okay. Das kann also nicht wirklich sein, dass der groß released wurde, weil das hätten ja auf jeden Fall einige Eltern mit ihren Kindern mitgenommen, das Ding.
Könnte vielleicht in der Corona-Phase gewesen sein, weißt du so.
Ach so.
Jetzt so vom Jahr 2022, wenn das jetzt früh im Jahr war, dann gab es ja da mal Probleme mit den Kino-Releases und die Filme, die damals geplant wurden.
Das wäre schon verflucht wenig für so einen Film.
Ja, ja gerade so Familienfilme, wo Disney die mit den Kindern Film? Reinrennen. Das,
also,
die platzen normalerweise bringen die mehr ihr Budget rein.
Ja, ja, eben. Und da wäre also nicht mal, weißt du, knapp über eine halbe Million wäre schon ein Witz. Das kann fast nicht sein eigentlich.
Das ist seltsam. Ja. Das muss was damit zu tun haben.
Wie auch immer, die Punkte. 7,0 auf IMDb, Metascore ist bei 66, Rotten Tomatoes von der Kritik 6,9. Das ist eine 80% Empfehlung, finde ich auch wieder geil, ne, weil das so an der Grenze ist. Publikum 3,9 von 5. Letterboxd 3,3.
Und du bewertest wie immer natürlich aus deiner Perspektive oder versetzt du dich hier in die Lage eines Sechsjährigen und bewertest aus seiner Lage?
Ich könnte dir gar nicht sagen, ob der Sechsjährige hier überhaupt mehr Spaß hatte als ich.
Ach so? Ist er eingeschlafen?
Nee. Nee, das nicht. Aber ich meine, der kann halt mit den ganzen Referenzen natürlich nichts anfangen.
Aber er fand es auch spaßig.
Also ja, ja, klar. Ich meine, du, hier passiert am laufenden Band was.
Mhm. Pass auf, ich sag eine 7.
7 ist richtig.
7 ist richtig?
Ja.
Cool.
Ich hielt das für einfach. Weil du gerade so, pass auf, ich sage 7, als würdest du jetzt hier mit dem Tipp aus der ganz anderen Ecke kommen. Ja.
Das weiß man bei mir nicht. Mhm. Ja, bist ja manchmal hier. Ich bin ja der hier.
You have a nose for shit. Yeah, I can smell it 100 miles.
Ja. Nose for shit.
Mhm.
So, mal gucken, ob du Nose for shit hast. Ich habe hier einen Film. Der hatte eine kleine Festivaltour hinter sich damals, als er eine Premiere gefeiert hat. Das war in Toronto. Da ging's los. Und da wurde er so ein bisschen rumgereicht, hat nie einen richtigen Kino-Release gehabt. Mhm. Und wurde mal angepriesen als Mix aus Godzilla und Lost in Translation.
Okay.
So wurde er beschrieben. Und das ist ein Film, der schon lange auf meiner Wunschliste oder auf meiner Watchliste geschlummert hat. Vom Regisseur Nacho Vigalondo, ein Spanier, der auch bekannt ist für seinen spanischen Film Time Crimes zum Beispiel, hat er gemacht, dürfte der eine oder andere vielleicht gesehen haben. Oder international dieser unsägliche Open Windows, den ich richtig beschissen fand, mit Elijah Wood und Sasha Gray, die ein anderes Filmgenre bedient, was wir hier noch nicht allzu oft hatten. Und von Nacho Vigalondo ist auch das Skript vom folgenden Film mit dem Namen Colossal aus dem Jahr 2016.
Ach was, okay.
Ja.
Ja, wollte ich auch mal sehen.
Wolltest du auch sehen. Hm. Jetzt habe ich ihn mal gesichtet. Und hab mal diesen Film von der Watchliste abgehakt. Irgendwas von gehört, worum es da geht oder was da geht?
Ja, aber ich glaube, das wird flüssiger, wenn du das machst. Wenn du ihn gerade gesehen hast, als wenn ich jetzt versuche, aus der Erinnerung irgendwas zusammen zu pflücken. Ey.
Das ist tatsächlich einer der Filme, wo der Trailer mich so angeteased hat, dass ich gesagt habe, sieht interessant aus. Und das war so ein Teaser, dass eben nur eine Szene aus dem Film genommen worden ist. Und die hat bei mir schon Interesse geweckt. Und das kann gut sein, kann aber auch scheiße sein. Und das kommt gleich zu.
Ich finde es ja geil, wenn sowas reicht, um das Interesse zu generieren.
Eigentlich ist es geil. Auf der anderen Seite könnte das vielleicht auch die beste Szene des ganzen Films sein, weißt du, die sie da reinpacken. Und dann ist es ein bisschen eine Mogelpackung.
Also dann wäre es aber auch echt dämlich, finde ich.
Ja.
Also aus Marketing-Sicht.
Ja, aus Marketing-Sicht schon. Aber naja gut, was heißt aus Marketing-Sicht schon? Weil ich meine, du bist ins Kino gerannt, hast ein Kinoticket gelöst oder hast dir den Film ausgeliehen oder was auch immer. Also.
Naja, aber dann rennen alle frustriert aus dem Kino. Ja, und sagen aber alle, geh da nicht rein, reicht, wenn du einen Trailer siehst, weil das ist die beste Szene.
Aber das Geld gibt's nicht zurück, Freunde. Das Geld ist schon in der Tasche drin.
Okay, du Assi.
Ja, ist so. Mhm. Also, es geht um Tim. Er ist wirklich Tim.
Manche nennen mich auch Tim.
Ja, genau, manche nennen ihn Tim. Tim wird gespielt von Dan Stevens. Kennen wir durchaus aus Legion und einigen anderen Filmen und Serien. Ist ja auch in deutschen Landen mal ab und zu sehen. Und Tim wirft seine Freundin Gloria aus seinem fancy Apartment raus, weil der hat keinen Bock mehr auf die. Die verliert nämlich öfter mal ihre Jobs, hängt dann auf der Couch rum und zieht lieber durch Bars und Clubs, als dass sich da irgendwie neue Jobs suchst. Also ist so ein bisschen, lebt so ein bisschen in den Tag rein, schläft lange und ist nicht so richtig erwachsen. Das ist die Hauptrolle. Gloria wird gespielt von Anne Hathaway.
Ja.
Und dieser Rausschmiss bringt sie letztendlich zurück aus dem stressigen New York in ihr Heimatstädtchen New Hampshire. Und dazu muss man sagen, ihre Eltern sind mittlerweile gestorben und das alte Elternhaus ist aber immer noch im Familienbesitz. Und da sie nicht weiß, wo sie hin soll und da sie kein Geld hat für Miete oder sonst was oder sich irgendwo anders unterzukommen, was Geld kostet, zieht sie quasi in das alte Familienhaus von ihr ein, was komplett leer steht. Da ist kein Möbelar drin, da ist nichts. Mhm. Und da wohnt sie dann. Und die schläft erstmal auf dem Boden, auf ihrer Jacke. Und dann irgendwann später holt sich da eine Luftmatratze, wo sie dann sogar zu faul ist, diese Luftmatratze aufzublasen, schläft dann auf der unaufgeblasenen Luftmatratze, bis sie dann Tage später dann letztendlich die Luftmatratze aufbläst und dann darauf schläft. Und in ihrem Heimatort trifft sie auf ihrem alten Klassenkameraden Oscar. Oscar wird gespielt von Jason Sudeikis. Ted Lasso himself. Und der hilft ihr so ein bisschen beim Einrichten. Bringt ihr dann so einen Fernseher, bringt ihr einen Sessel und so und fängt an, die Bude so ein bisschen bewohnbar zu machen. Hilft ihr beim Einleben und gibt ihr auch einen Job, der hat nämlich eine Bar. Mhm. Und Gloria fängt dann in der Bar an, ein bisschen zu kellnern und auszuhelfen. Da ist auch ein Teil der Bar, der unbenutzt ist. Und Gloria kommt dann auf die Idee, diesen Teil da auch noch irgendwie zu eröffnen und da so ein bisschen so einen Wild-West-Themenpark draus zu machen aus dieser Ecke. Und die beiden verstehen sich gut. Und eines Tages gibt sie in den Nachrichten, die schläft mal wieder lange, bekommt nichts mit und dann kriegt sie einen Anruf oder eine SMS, schmeißt ihren Laptop an und dann ist überall in den Nachrichten zu sehen, dass ein Riesenmonster in Seoul wütet, in Korea. Und kurz danach findet Gloria heraus, dass sie auf irgendeine Art und Weise mit dem Monster verbunden ist. Mhm. Weil sie findet raus, ich will jetzt nicht sagen, warum und wie das kam, aber es ist ein bestimmter Spielplatz-Sandkasten in der Nähe von dieser Kleinstadt in New Hampshire. Und wenn die in diesem Sandkasten steht, steuert sie praktisch die Bewegung dieses Kaijus in Seoul.
Wie geil ist das denn?
Ja. Und das wird dann live, natürlich, die haben ihre Live-Berichte und so weiter und einer geht da mit dem Handy rein und sie bekommt dann mit, wenn sie die Arme ausstreckt, steckt dann das Monster auch die Arme aus und macht praktisch die Bewegung nach. Das ist übrigens auch der Teaser, den ich gesehen habe, in dem der mich dann gereizt hat, diesen Film zu gucken, weil sie rennt dann zurück von dem Fernseher und sieht dann, dass das Monster genau die gleichen Bewegungen gemacht hat wie sie und ist dann total so, what the fuck, so, ist dann total verwirrt, was da passiert.
Okay, läuft das auf eine TikTok-Karriere hinaus.
So ungefähr. Dann taucht sogar ein zweites Monster auf, ein Riesenroboter. Und der wiederum hat eine Verbindung zu Oscar, die Rolle von Jason Sudeikis.
Okay.
Auch der bewegt sich parallel zu seinen Bewegungen in dem Sandkasten drin.
Aber im gleichen Sandkasten.
Im gleichen Sandkasten.
Aha.
Und was jetzt noch weiter passiert mit denen, will ich jetzt nicht drüber berichten. Aber natürlich ist ganz Seoul und ganz Korea und überhaupt die Welt ist natürlich in Panik, was diese beiden Monster sollen. Und es gibt auch Kollateralschäden, da werden auch Menschen getötet. Weil wenn so ein Monster halt Gebäude niedertrampelt in so einer Großstadt, dann überleben da nicht alle.
Aber bewegen sich diese Monster denn auch, wenn Oscar und, wie heißt sie?
Gloria.
Gloria nicht in dem Sandkasten stehen?
Nee, weil wenn die aus dem Sandkasten rausgehen, dann verschwinden die Monster auch irgendwie ins Meer. Also die sind dann auch nicht mehr zu sehen, sondern die tauchen dann erst wieder auf, wenn die in dem Sandkasten sind.
Jetzt könnte man halt sagen, einfach nicht mehr in den Sandkasten gehen, Problem gelöst.
Ja, aber es gibt ja auch, könnte man sagen.
Mhm.
Aber es gibt noch eine andere Komponente in diesem Film, die ich jetzt nicht verraten will. Und okay, das würde spoilern, warum das nicht geht. Und das ist grundsätzlich eine interessante Grundprämisse, fand ich, für den Film.
Total.
Aber der Film verzettelt sich halt allzu oft im Nirgendwo, weil du hast halt dieses Kleinstadtdrama mit Kaiju-Action, das ist schon eine ganz interessante Prämisse.
Mhm.
Aber gleichzeitig ist es irgendwie eine Beziehungskomödie mit einer Zerstörungsorgie drin und funktioniert leider nicht vorne und hinten. Deswegen kann ich auch verstehen, dass sie da keinen Trailer draus gemacht haben, weil einfach zu wenig Szenen in diesem Film geil sind, um da jetzt irgendwie Interesse zu wecken, sondern es war wirklich dieser Moment, wo sie entdeckt, dass sie dieses Kaiju-Monster in Korea bewegt, der halt wirklich so aufhorchen lässt. Aber alles, was danach aus der Prämisse gemacht
wird, dann macht das noch Comedy-Elemente, wirklich.
Das hat schon einige Comedy-Elemente, ja. Also gerade so, wie sie drauf ist und so und wie ihr Charakter gezeichnet ist und Jason Sudeikis und die Sprüche und so.
Mhm.
Der hat auch, einer seiner besten Freunde wird von Tim Blake Nelson gespielt.
Okay.
War tatsächlich gerade unbekannter.
Ey, vor allem, ich sehe den so oft in letzter Zeit.
Ja, ja,
so der krass. Ist der ist super aktiv.
Definitiv, ja. Der macht auch eine guten Spagat zwischen Serien und Filmen. Also der ist ja nur wirklich
total in
beiden Genres gut unterwegs. Ja. Haben wir ja auch bei der Watchmen-Serie und so gehabt. Und Co.
Mhm.
Ja, und das funktioniert leider nicht so richtig. Das wird am Ende, wird's auch aufgelöst, aber so richtig logisch ist halt deshalb auch nicht, was da am Ende aufgedröselt wird. Und es gibt so gewisse Symbolik, auf die man so auf toxische Beziehungen zumünzen kann und womit man das so vergleichen kann.
Mhm.
So viel würde ich noch teasern, aber ansonsten ist das jetzt kein kolossaler Flop. Aber auch kein Dollarfilm.
Joke. Good.
Ha, ha, ha. You got jokes.
Einer von denen hier, oder?
Ja, großartig.
Nicht mal, das sorgt nicht mal für einen Mundwinkel verziehen.
No.
Ja, sorry. Colossal, okay, 2016.
Also das hat gar nicht funktioniert.
Nee, irgendwie war das kein guter Film. Das ist eine nette Grundidee, aber irgendwie...
Wie lange ist der?
Stunde 49 geht er. Also ich sehe natürlich gerne Anne Hathaway, Dan Stevens, Jason Sudeikis, Tim Blake Nelson und Leuten, denen ich gerne zugucke.
Mhm.
Aber die haben ja einen recht unausgegorenen Film mitgespielt, der halt, die versuchen halt, all das Beste draus zu holen, aber irgendwie ist das Skript und die Story ist irgendwie ziemlich hanebüchen und nicht weiter der Rede wert. Also wäre von mir keine Empfehlung. Leider, leider. So wie zu Colossal. Aber die Punkte sind recht versöhnlich.
Okay.
Also IMDb ist bei einer 6,2, aber er hat einen Metascore von 70. Ist jetzt nicht so schlecht. Vielleicht haben die Kritiker hier ein bisschen mehr drin gesehen. Rotten Tomatoes 7,2. Ist auch ganz gut. 3,3 gibt es vom Publikum und Letterboxd ist bei einer 3,2. Also, vielleicht konnten ein paar andere mit dem Film mehr anfangen als ich, aber ich fand halt, das war nur eine nette Grundidee, was daraus gemacht worden ist. Ist echt recht unausgegoren.
Boah, das ist jetzt wieder schwierig.
Ja, ich bilde mir ein, dass das nicht leicht ist.
Ja, ist es auch nicht, weil das könnte jetzt wieder die Sorte Film sein, wo du irgendwie nur Schlechtes erzählst und hinterher sagst, ja, 6 Punkte hat es dann doch noch gereicht, also für 6 Punkte.
Habe ich das jemals gemacht?
Ja.
Ach so?
Das kam schon vor, sonst wäre ich ja nicht schwer traumatisiert davon.
Unglaublich.
Aber du sagst, es ist kein guter Film und damit finde ich, musst du schon mal unter 5 liegen. Ich sag 4.
Ja, so schlecht scheine ich nicht erklärt zu haben, weil 4 ist richtig.
Ist klar. Okay, gut.
Ich bilde mir ein, das war leicht.
Ja, klar. Ah, oh, Mann.
I had a feeling you hated me.
Gerade noch davon gekommen.
Hier. Wieso hier?
Kaiser. Definitely on my shitlist.
Mhm.
Jetzt bin ich auf seiner Shitlist mit dem Spruch.
Ja.
Ja, Colossal. 2016. Abgehakt. Und wahrscheinlich nie wieder gesichtet.
Mhm.
Kann ich mir vorstellen für den Rest meines Lebens.
Schade, irgendwie interessiert es mich trotzdem, aber wenn das dann auch so lange geht und du sagst, es halt beschränkt sich auf diesen Moment und der Rest ist irgendwie doof.
Das ist halt ein Beispiel. Ich habe den, weißt du, dieser Teaser mit dieser einen Szene, wo sie halt so diesen Kaiju bewegt und total halt verwirrt ist, was sie letztendlich abgeht und warum das Monster das gleiche macht, was sie macht.
Mhm.
Während das Monster halt irgendwie sehr klein trampelt, so, das hat natürlich sofort mein Interesse geweckt. Und hier hast du ja einen Trailer oder einen Teaser, der halt nichts verrät über den Film. Und jetzt habe ich mir den Film angeguckt und jetzt weiß ich auch, worum es geht und wie der ganze Film sich aufbaut. Und der ist dann trotzdem nicht gut. Also es ist dann...
Ja, vor allem, es klingt so unbefriedigend, wenn du sagst, die Auflösung ist dann so, dass es trotzdem irgendwie nicht wirklich logisch erscheint und...
Ja.
Ja,
leider
sehr unbefriedigend.
Naja, ich hoffe, du hast was Befriedigendes.
Ja, guck mal.
Colossal. Bin gespannt.
Ja, aber schon ein bisschen angeteased, was das Programm war. Und jetzt kommt der dazugehörige Kinofilm. Deswegen nochmal lieben Dank und liebe Grüße an Nico.
Mhm.
Den hatten wir ja neulich hier.
Grüße an den Zopolas und an den Schauplatz-Podcast. Ja,
genau die. Der hat uns dann nämlich Tickets gecheckt. Und dann haben wir uns den Super Mario Brothers Movie angeguckt. Let's go mit der schönen Tagline. Ganz nice. Offensichtlich. Let's go. Ey, und das, was ich nicht wusste, ich habe jetzt auch nicht recherchiert, ob die schon mal einen Film gemacht haben, aber der ist von Illumination Paris. Also irgendwie der französischen Dependance von Illumination.
Okay. Oh, Dependance.
Trotzdem natürlich mit Minions im Vorspann und so, aber, oder halt beim Logo.
Die Aushängeschilder von Illumination natürlich.
Klar. Aber also entweder ist mir das bisher immer entgangen, dass die bei Despicable Me und Konsorten auch mit drin waren. Aber also wusste nicht, ob die schon mal einen Film gemacht haben. Jedenfalls ist der von Illumination Paris.
Hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
Und kommt mit einem 100 Millionen Budget daher. Das ist, glaube ich, schon auch echt ordentlich.
Mhm.
Und hat ja auch einen sensationellen Start hingelegt. Und ja, der funktioniert. Wenig überraschend, weil es geht nun mal um das meistverkaufte Videospiel der Welt. Und Super Mario ist, glaube ich, vielen ein Begriff. Und da haben sie sich ja schon auch ein bisschen ins Zeug gelegt, was Marketing angeht. Zumal auch dieser Film ist wieder einer von der Sorte, der wurde halt verschoben, pandemiebedingt und so. Und ja, jetzt haben sie, glaube ich, echt alles rausgeholt.
Und jetzt bei den Banausen Super Mario und Tetris in einem Monat.
Ja.
Das passt doch gut für die Gameboy-Grundausstattung. Lustigerweise habe ich ja, wo wir immer die Umfrage machen, so ob ihr den Film sehen wollen würdet oder ob der euch gar nicht interessiert bei der Instagram-Story. Da habe ich ja, weil ich ja auch gerne die Gehirne der Leute ficke, habe ich ja zu dem Tetris-Bild Super Mario, die Super Mario-Musik eingespielt.
Ach.
So kann ich es jetzt halt genau umgekehrt machen. Wenn du den jetzt rezensierst und wir den dann hochladen, dann kann ich die Tetris-Musik einspielen. Das ist perfekt.
Du Gangster.
Perfekt abgespielt, abgestimmt.
Oder vielleicht gleich das klassische Stück, auf dem die Tetris-Melodie basiert.
Oder so. Hm. Ich habe doch hab so eine
Technik. Hier für Sample-Freunde, Mr. Pink und so, weißt schon.
Ja, stimmt, damals. Ich habe sogar eine Techno-Version auf dem Rechner. Die ist ziemlich wirr von dem Tetris-Team.
Okay.
Das ist ein ziemlicher Folter-Song, ja.
Ah, okay. Ja, was du so auflegst.
Hab ich selten aufgelegt, muss ich zugeben. Habe ich aber im Repertoire, falls sich einer die wünscht.
Ja, so der Rausschmeiß-Song. Mhm. Oh je. Okay, aber du hattest keinen Bock, den Film zu sehen, ne? Zumindest nicht im Kino.
Nee, nicht wirklich.
Mhm. Hater.
Bin ich gleich ein Hater. Okay.
Naja, ich meine, du hast doch auch Mario gezockt, oder nicht? Also gibt es da gar keine Connection? Naja, also.
Aber gut, es ist halt eine Videospielverfilmung. Da bin ich grundsätzlich immer erstmal vorsichtig. Das heißt ja nicht, dass wenn die Filme geil sind, dass die Videospielverfilmungen auch so gut funktionieren. Und das ist ja schon, weiß nicht, da kam mir irgendwie so kindlich vor, dieser Trailer. Also ist jetzt etwas, naja, was mir wahrscheinlich...
Klar. Also das ist ein Kinderfilm, der ist rated PG.
Ja, klar. Und das ist etwas, was mich vielleicht im Stream angeguckt hat. Dafür wäre ich jetzt nicht ins Kino gerannt.
Mhm. Ja, aber ich meine, den gibt's in 3D.
Mhm.
Und das so im größten Saal im Zoopalast macht schon was her.
Glaube ich.
Funktioniert also auf jeden Fall auf der großen Leinwand. Ja, inhaltlich, klar haben die hier eine Handlung gestrickt, wo halt die üblichen Verdächtigen aus dem Mario-Universum zum Einsatz kommen. Die steigen damit ein, dass Mario und Luigi Klempner in Brooklyn sind. Mhm. So, die leben und arbeiten in Brooklyn, strugglen da aber so ein bisschen mit ihrem eigenen Business, haben dann aber auch so einen geilen Werbespot gedreht, den sie sich dann angucken und der jetzt released werden soll oder der schon läuft und worüber dann jetzt hoffentlich irgendwie neue Kunden kommen, so ein bisschen das Ghostbusters-Szenario.
Mhm.
Und ja, dann kriegen sie auch einen Auftrag, müssen dann in so ein Haus fahren, so eine total krasse Villa ist und da müssen sie irgendwie im Obergeschoss, im Badezimmer, da leckt was, das müssen sie richten.
Mhm.
Und als sie reinkommen, ist da ein Hund. Und das ist so eine alte Dame, die in dem Haus wohnt, die sie dann da durchführt und der Hund findet die beiden irgendwie nicht cool. Primär vor allem Mario, auf den hat er es irgendwie abgesehen. Francis heißt der Hund und mit dem müssen sie sich dann so ein bisschen rumschlagen, weil die lässt sie dann natürlich oben alleine in dem Bad und irgendwann steht halt Francis da. Also der mag die primär deswegen nicht, weil beim Reinkommen tritt Mario auf so einen Knochen, der gehört halt Francis und der zerbricht dann in zwei Teile und dann hasst Francis Mario. Und dadurch wird ihr Einsatz mit diesem kleinen Problem im Bad dann zu einer größeren Aktion.
Mhm.
Abgekürzt, die Nummer endet darin, dass halt Brooklyn unter Wasser steht und Mario und Luigi halt irgendwie gucken, dass sie davon kommen. Und dann geht's in die Kanalisation, mehr oder weniger unfreiwillig. Und da wollen sie dann ans Ventil ran, was gerade dafür verantwortlich ist, dass halt Brooklyn unter Wasser steht.
Gibt's hier Crossover wieder mit Schildkröten? Hm? Oder sowas. Kommen hier wieder Crossover zutage, wie bei den wie bei Chip and Chap hier mit irgendwelchen Schildkröten und einer Ratte, wenn die jetzt
schon
in der Kanalisation
sind. Nee, aber Schildkröten gibt's dann wirklich auch im Mario-Universum, also weißt ja.
Ja gut, stimmt.
Die ganze Koopa-Truppe.
Stimmt. Ist nicht Bowser, ist doch auch eine Schildkröte, oder?
Ja, eben.
So eine mutierte.
Eine ziemlich große, ja.
Hm.
Ja, und hier, also bis hierhin gab's schon wirklich 1000 Referenzen auf irgendwelche Dinge im Mario-Universum, allein irgendwie der Song, der dann in den Werbespot läuft oder der Typ, der die so ein bisschen hatet, weil er auch sein eigenes Klempner-Business hat und sich über die lustig macht. Die Familie von Mario, die alle irgendwie auch so ein bisschen an Figuren erinnern, die man kennt und vor allem auch an alte Mario-Designs, weil der erste Mario war ja Jumpman bei Donkey Kong.
Mhm.
Und da hat er ja auch noch so immer den gleichen Sprung gemacht, ne, wo er so die Arme zur Seite raus und so, ja eben. Und sein Onkel macht dann halt genau den Move und der sieht eben auch so aus wie er mit den Hosenträgern und so. Ja, und deswegen, also auf dem Weg dahin gab es schon 1000 Referenzen und als sie dann unten in der Kanalisation über so ein Rohr kriechen müssen, steht dann da auch Level 1 bis 2 und das war ja zum Beispiel bei Mario immer auch so dieses versteckte Level. Und deswegen, also du hast hier andauernd solche Referenzen.
Mhm.
Deswegen, ich glaube, wenn man die Spiele kennt, dann hat man hier schon allein auf dem Level eine Menge zu gucken. Ja, und dann wollen die eben an dieses Ventil ran und unmittelbar über diesem Ventil ist ein großes grünes Rohr, was wir auch aus den Videospielen kennen. Und beim Versuch, dieses Ventil zurückzudrehen, werden sie in dieses Rohr gesaugt und verschwinden in eine andere Welt. Und da landet Luigi dann in einer ziemlich düsteren Welt, wo er auch gleich von so Skeletten begrüßt wird, die wir auch aus den Spielen kennen.
Mhm.
Und der ist da halt im Endeffekt bei Bowser gelandet. Und Mario landet im Mushroomland. Ja.
Okay, also in den verschiedenen Leveln des Spiels.
Genau.
Abgehauen.
Und zu Beginn gibt's auch noch eine kurze Sequenz, wo wir sehen, dass sich so der Pinguinkönig gegen Bowser stellt. Also beide mit ihrer Armee im Anschlag. Das ist auch eine Sequenz aus dem Trailer.
Mhm.
Na, und da sehen wir erstmal dann halt, wie mächtig Bowser ist, weil der dann halt da einfach Feuer spuckt und alles in Brand steckt und die Pinguine gefangen nimmt und seine ganze Cooper-Armee eben alle gefangen nehmen, die da rumrennen. Mhm. Und die werden dann eben da eingesperrt, wo Luigi jetzt auch eingesperrt wird, weil der wird dann eben geschnappt und da eingesperrt. Und Mario landet dann eben in diesem Mushroomland, findet sich da dann so ein bisschen zurecht. Da kommt dann Toad an seine Seite und sagt, wir müssen zur Prinzessin, die kann dir weiterhelfen, weil er natürlich seinen Bruder vermisst und sagt, ich muss den irgendwie zurückholen. Und dann sagt er, ja, der ist wahrscheinlich eben in dem und dem Land gelandet. Da ist er bei Bowser, da müssen wir gucken, dass wir da schnell hinkommen, um den zu retten. Ja, dabei wollen sie dann die Unterstützung von der Affenarmee. Also müssen sie in das Land reisen, um beim König, der Affenkönig ist der Vater von Donkey Kong, um bei dem eben zu fragen, wie sieht's aus, können wir eure Armee haben? Und der sagt, nur wenn einer von euch gegen meinen stärksten Kämpfer antritt, und so muss Mario gegen Donkey Kong ran. Und das ist auch schon eine sehr coole Sequenz, weil also sehr dynamisch und actionreich gemacht. Gibt's dann eben so einen Showdown auf so einer Brücke, wo die gegeneinander antreten müssen. Und da hast du natürlich auch unzählige Videospielreferenzen. Bevor die da los sind, gab es dann auch schon nochmal so eine Trainingsmontage, weil Peach, also die Prinzessin, die bildet dann Mario aus und da ist dann auch so ein Level aufgebaut, was du eben aus den Spielen kennst. Und er scheitert halt andauernd und das hat schon auch immer wieder recht lustige Momente. Ja, und dann geht's eben drum, die Affenarmee zu bekommen. Und natürlich gewinnt er dann und die Affen sind mit am Start und dann muss erstmal jeder sein eigenes Kart bekommen. Und da kommt dann natürlich Mario Kart zum Einsatz. Das ist schon auch wieder cool, hast du da wieder unzählige Referenzen und dann fahren sie los und halt auch über die Rainbow Road. Und da sind dann wirklich, also bis hin zu so Deep Cuts, dass dann Mario einmal zur Seite runtergeschossen wird und dann aber weiter unten wieder auf der Straße landet. Und für alle, die Mario Kart kennen, das war halt die geilste Abkürzung überhaupt. War nicht einfach zu nehmen und so, aber wenn du halt an einer bestimmten Stelle einfach runter bist von der Straße und dann weiter unten wieder gelandet bist, hast du halt echt tierisch abgekürzt. Und dass die sowas hier mit reinbringen, finde ich halt ziemlich cool.
Okay.
Plus natürlich auch immer musikalisch untermalt mit den jeweiligen Themes, jetzt eben von Rainbow Road oder sowas mit drin. Ne?
Mhm.
Ja.
Schon Fanservice.
Total. Also zumal auch das, worum es hier geht, Bowser ist zu Beginn eben da beim Pinguinkönig, weil er diesen Stern haben will. Und das ist halt dieser Stern, den du kennst, wenn Mario halt unverwundbar wird. Und den gilt es zu holen. Und deswegen möchte sich Bowser eben, holt sich den Stern und dann will er sich die Prinzessin holen, weil in die ist er schockverliebt und die will er heiraten. Die hat da natürlich keinen Bock drauf. Aber so haben die halt auch noch ihren Strang. Und Bowser ist natürlich hier der Bösewicht.
Mhm.
Na, und dann müssen die halt die Affenarmee mit Mario und Peach und Toad müssen dann gegen die Koopas ran, mit Bowser.
Okay.
Ja, und das ist, wie gesagt, das ist sehr dynamisch. Echt unterhaltsam, wie ich finde.
Spaßig, ja.
Macht Spaß.
Mhm.
Geht eine Stunde 32. Und auch hier wieder natürlich ein bisschen schade, dass ich den jetzt halt auf Deutsch gesehen habe, zwangsläufig.
Mhm.
Weil so die englischen Stimmen, die laden auch hier wieder ein, den vielleicht nochmal auf Englisch zu gucken.
Ja, da hätte ich einmal eine Frage dazu.
Ja, Mario wird von Chris Pratt gesprochen.
Ja, wie geht das? Im Jahre 2023.
Wie geht das?
Dass Chris Pratt einen italienischen Klempner spricht. Also ich erinnere mich, dass Hank Azaria sich entschuldigt hat für die Rolle von Apu und da zu Kreuze gekrochen ist. Und Chris Pratt.
Folgendes, die thematisieren das hier mit dem Akzent von Mario.
Mhm.
Weißt du? Also weil Mario spricht nicht im Stil von Let's Go. Das macht er in dem Werbespot.
Ach so, weil er sagt, er sonst das nicht.
Verkauft sich dann besser, ne, wenn wir hier einen auf Vollitaliener machen.
Mhm.
Im normalen Leben spricht er ganz normal.
Aber
Luigi auch.
Er ist also kein Italiener. Er ist schon Italiener.
Er ist Italiener, spricht normal. Richtig.
Mhm. Ich bin nicht convinced.
Ne?
Ja, weil Chris Pratt ist ja trotzdem kein Italiener. Hätte man ja einen italienischen Schauspieler besetzt.
Also lieber Danny DeVito gab.
Zum Beispiel. Mhm. Adriano Celentano.
Nee, weil es geht ja hier schon drum, dass er quasi native englischsprachig ist, weil er ja in Brooklyn geboren und aufgewachsen ist.
Na gut.
Der ist ja also quasi Italiener zweite Generation.
Mhm.
Ja. Luigi wird von Charlie Day gesprochen. Peach von Anya Taylor-Joy.
Auch nicht viel italienischer. Anya Taylor-Joy, okay.
Ja. Bowser von Jack Black.
Mhm.
Da beschwerst du dich jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass er nicht mit einer Schildkröte verwandt ist.
Ja, das ist ja jetzt, jetzt wirst du unrealistisch.
Ah, ja, jetzt wirst du unsachlich. Unreal. Naja, ich meine, guck mal. Donkey Kong wird von Seth Rogen gesprochen. Mhm. Passt doch super. Der packt dann wohl auch an einer Stelle mal seine Signature-Lache aus.
Okay.
Deswegen, ja. Toad wird von King... nicht ganz. Toad wird natürlich von King Michael Key gesprochen. Mhm. Deswegen, also, wie gesagt, der Typ spricht so vieles. Echt abgefahren. Hey, und an einer Stelle singt dann der verliebte Bowser am Klavier im Schröder-Stil klimpernd so ein Liebeslied über Peach.
Schröder hat hier Charlie Brown-Referenz mit reingebracht.
Na, übrigens, das habe ich gar nicht erzählt. Bei Chip 'n Dale sollte der Bösewicht ursprünglich ein gealterter Charlie Brown sein.
Ah, okay.
Und da haben sie aber die Rechte nicht bekommen.
Ah, okay.
Ja. Ja, und hier singt er dann eben sein Song Peaches. Mhm. Der ist auch herrlich einfach, weil es geht über weite Strecken nur Peaches, 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 Peaches und so. Und das gibt, jetzt gibt ihr das. Jack Black ist mit dem Song auf Platz 83 der Billboard Charts gelandet.
Okay.
Hat damit seinen ersten Solo-Hit und insgesamt seinen ersten Hit seit Pick of Destiny. Das war 2006 und da war er auf 78, also kurz knapp drüber.
Mit Tenacious D und so. Mhm.
Aber jetzt halt Solo sein größter Hit.
Okay. Abgefahren.
Vor allem, es geht auch nur irgendwie anderthalb Minuten oder so. Also, ja, keine Ahnung.
Da haben sich dann einige doch runtergeladen, als die Kinder gesagt haben, ich will diesen Song hören oder haben.
Ja.
Okay. Aber es gab schon einen Song der Peaches hieß. Von Presidents of the USA. Dieser.
Ich würde sogar behaupten, dass da mehrere Songs gibt, die Peaches heißen.
Crossover Rockband. Ja, es gibt sogar eine Serie, die Peaches heißt.
Und natürlich Peaches and Cream.
Natürlich, 112.
Gott. Ja. Ja, das ist er. Der Super Mario Brothers Movie.
Okay, auch hier hat es Spaß offensichtlich.
Ja, Alter, das war lustig. Mhm. Wirklich. Echt weit entfernt von verschwendeter Zeit. Also, den kann man sich sehr gut angucken. Und ich meine, das Einspiel ist der Hit, ne? Also, der ist jetzt vor kurzem über eine Milliarde gelandet. Mhm. Irgendwie aktuell, ja, bei einer Milliarde 45 Millionen. Das ist schon echt heftig.
Wahnsinn.
Das Ding funktioniert.
Würde mich wundern, wenn da kein Sequel kommt.
Ja, ja. Ja, es gibt eine Post-Credits-Scene. Mhm. Werde jetzt natürlich nicht verraten, was da passiert. Aber vielleicht
soll ich
so viel.
Spoiler-Triangel montieren?
Es hat mit einem Charakter zu tun, den ich jetzt nicht erwähnt habe in dem ganzen Szenario.
Wonderboy.
Genau. Der berühmte Mario-Charakter Wonderboy.
Der billige Super Mario Jump'n'Run Abklatsch Wonderboy.
Na, ich meine, das Schöne ist, es gibt hier wirklich auch noch Referenzen auf andere Nintendo Marken oder Spiele. Schon ganz cool.
So, so. Ja, ich war Super Mario Kart, war ich ja nie ein Fan von. Habe ich nie so gefeiert.
Was?
Ich war immer ein Fan von Handheld, Super Mario Brothers, das klassische Game und
Alter,
so.
Du wirst mir immer suspekt, ey.
Super Mario Kart fand ich nie geil. Ich weiß nicht, warum das alle so abfeiern.
Alter.
Kennst du Super Mario Party?
Ja.
Das finde ich lustig.
Wie stehst du zu Smash Brothers?
Habe ich nie gespielt.
Boah, Alter. Das schockt auch so. Mhm. Das mit ein paar so Leuten.
Lustige Partyspieler, ja.
Aber hallo. Genau. Boah, was haben wir Kämpfe ausgetragen? Also bei Mario Kart und Smash Brothers.
Mhm. Ja. Smash Brothers habe ich nie gespielt. Na gut.
So, Zahlen. Mhm. 7,3 auf IMDb, Metascore ist bei 46. Das ist nicht doll. Auch auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik gerade mal 5,7. Publikum wiederum ist bei 4,7 von 5. Das sind 96% Empfehlung. Also maßlose Begeisterung hier. Letterboxd 3,5. Da so ein bisschen die Mischung.
Mhm. Hat Potenzial, dass ich mich hier ein bisschen verhaue. Mhm, Ich prognostiziere eventuell 0,5 Punkte daneben, aber ich sage eine 8.
Jetzt, wenn du es schon so prognostizierst, warum gehst du da nicht einfach 0,5 in die andere Richtung?
Weil beides ist halt 50-50.
Ach so, ja, dann war es 50-50 daneben. Ich bin bei 7,5.
Okay. Das hat das Problem. Kann halt auch nach oben ausschlagen.
Ja. Ich hätte 8 auch legitim gefunden. Also in dem Bereich spielt er sich auf jeden Fall auch ab. Also ich hatte echt Spaß.
Vielleicht ist es die Synchro. Vielleicht hat er die für die einen halben Punkt gesorgt, wenn du den Original gesehen hättest, man weiß es nicht.
Ja, also es gab schon auch wirklich die ein oder andere Situation, wo ich dachte, ach, siehste, auf Englisch hätte das so und so funktioniert.
Das sind ja meist noch irgendwelche YouTuber und irgendwelche Influencer, die dann auf Deutsch in letzter Zeit irgendwie
die. Das habe ich jetzt Filme, gar nicht nachgeguckt, wer hier die deutschen Stimmen sind.
Die ganzen Stimmen besprechen, insofern sind es ja, hier in Deutschland ist komisch, weil in Amerika sind es meist gestandene Schauspieler.
Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass das hier von professionellen Synchronsprechern synchronisiert wurde.
Hast dann doch Henry Hübchen und so rausgehört und
wie gesagt, gar nicht drauf geachtet, auch überhaupt nicht nachgeguckt diesbezüglich.
Okay. Dann übernehme ich.
Yes.
Und mache weiter mit einer limitierten Serie, wie man so schön sagt. Und die ganz großen Regisseure dieser Welt dürfen sich auch abkürzen und trotzdem weiß man sofort, von wem die Rede ist. Also PTA ist ja ein großes Beispiel. Paul Thomas Anderson hat sich auch immer gern abgekürzt. Und cocky wie dieser Regisseur ist, über den ich jetzt spreche, hat er sich einfach mal selbst in dem Vorspann als NWR abgekürzt. Und es handelt sich selbstverständlich um Nicolas Winding Refn, der Creator und Regisseur der folgenden Miniseries ist Kopenhagen Cowboy, die ich mir jetzt angeguckt habe. Beziehungsweise Kopenhagen Cowboys heißt die Serie.
Ist das die Serie, von der du behauptet hast, oder nee, von der Dietz gesagt hat, sie wäre sehr relevant gerade?
Das ist sie. Genau das ist okay. Die Serie, weil wenn Refn natürlich was Neues rausbringt, auch wenn es diesmal eine Serienform war, dann sind da schon eine Menge Augen auf dieses Produkt gerichtet und ich habe sie mir natürlich auch angeguckt. Und das ist besagte Serie, genau, die ich jetzt hier präsentiere. Und Meister Refn sagte in seinem unverwechselbaren Stil, dass er die Pusher-Trilogie mit dieser Miniseries erweitern wollte, aber mit einem UFO, war dann der Zusatz. Also erweitert die Pusher-Trilogie mit einem UFO, war seine Aussage in Interviews.
Okay.
Und er holte für diese Miniseries 3 junge Autorinnen fürs Drehbuch ran, fand ich auch ganz interessant. Also alle so 25, 30 Jahre, die dann zusammen die Folgen von der Serie geschrieben haben. Also komplett weibliche Beteiligung, was das Drehbuch angeht. Und jetzt die Story, das ist gar nicht mal so leicht zusammenzufassen, aber ich versuch's mal. Es geht um eine recht seltsame junge Frau namens Mio. Die ist unser zentraler Charakter über diese ganzen Folgen. Also wir wechseln die Locations, wir wechseln die Umgebung, aber Mio ist immer unterwegs mit uns. Die spricht mehrere Sprachen, unter anderem auch Serbisch, und ist aber grundsätzlich sehr wortkarg und emotionslos unterwegs. Also sie beobachtet alles, was so um sie herum passiert, aber sie selber ist nicht so der groß aktive Part, der groß angreift oder eingreift in die Handlung. Und sie wird von abergläubischen Leuten, die ihr auf ihrer Reise praktisch durch diese 6 Episoden begegnen, wird sie eingesetzt als entweder Glücksbringerin oder wird halt angesehen als Fluch, von wegen, dass sie absolut Unglück bringt und die muss hier weg.
Okay.
Das sind so diese beiden Fronten. Und zudem kommt dazu, dass sie Gedanken zu lesen scheint. Also sie kann offensichtlich Gedanken lesen. Und was noch wichtiger ist, sie hat heilende Kräfte. Sie kann Leuten mit chronischen Kopfschmerzen, kann sie diese Schmerzen mindern und kann die Kopfschmerzen beseitigen und so eine Geschichte. Und deswegen gilt sie auch so ein bisschen als Heilerin. Und was ich meinte ist, sie begleitet uns zwar durch diese 6 Episoden, aber es wechselt so ein bisschen die Umgebung oder die Gegend, wo sie sich aufhält. Also es startet in der ersten Episode bei einer serbisch-albanischen kriminellen Truppe. Die Schwester ist so eine ältere Jugobraut, die hat halt Nutten im Stall. Und die werden wiederum von ihrem dicken Dänengarten auch mal privat benutzt, illegal. Was sie dann nicht so geil findet. Und dann wird halt ausgepeitscht und bestraft. Und er nimmt die Strafe aber in Kauf, weil dann darf er mal ab und zu mal hier so eine hübsche Frau besteigen. Und ihr Bruder ist so ein Möchtegern-Sänger, den siehst du dann zwischendurch im Fernsehen so, wie er irgendwelche albanischen Songs trällert, ist aber gleichzeitig auch der Zuhälter der Truppe und alt ein mieser Krimineller und hat fiese Schergen an seiner Seite, die auch ziemlich gewaltvoll da über die Gegend herrschen. Und eins dieser Mädchen aus diesem Portfolio an Prostituierten wird in der ersten Folge von einem blonden Hünen, also wirklich so ein total nordischer Typ, groß gewachsen, blonde Haare, sieht sehr seltsam aus, also sieht auch nicht menschlich aus, sondern wirkt halt irgendwie artifiziell.
Okay.
Und dieses eine Mädchen wird von ihm massakriert. Das heißt, wir haben ja noch einen Killer, der unterwegs ist. Und der wird auch später auf Mio stoßen. So wie kann ich verraten. Und seine Herkunft, was hier aufgedröselt wird, finde ich auch super interessant in dieser Serie. Und im späteren Verlauf landet Mio halt in verschiedenen Settings. Es gibt zum Beispiel eine japanische Gang, wo sie eine Zeit lang unterwegs ist, die ebenfalls kriminell unterwegs sind und Drogenhändler sind. Mhm. Und dann landet sie irgendwann auch beim Unterweltboss Miroslav. Und hier haben wir Zlatko Buric, einen guten Bekannten aus der Pusher-Trilogie, der hier wieder ins Spiel kommt. Mhm. Und sein krimineller bester Bro heißt Dusan. Das wiederum Slavko Lavrovic.
Ist das denn die gleiche Figur auch?
Nee, das ist nicht die gleiche Figur. Okay. Da spielt jemand anders. Mhm. Und sein Bro Dusan, den kennst du auch. Das ist Slavko Lavrovic, den hast du auch in Pusher gesehen. Oder in China essen sie Hunde. Ist das der Typ mit der Brille und der Glatze und so, dieser großgewachsene. Ja, okay. Der spielt ja auch wieder mit. Und ist wieder geil. Also es ist, er macht ja einige Sachen anders, weil es ist seine erste Serie war ja Too Old to Die Young bei Amazon Prime. Mhm. Da fand ich, hat's nicht ausschließlich so funktioniert, wie es sollte, weil ich fand, dass Refn so in Serienform zu ausgewälzt über diese langen Folgen und über irgendwie 10 Folgen oder was es war, hat das nur für mich vereinzelt funktioniert, aber nicht als Ganzes. Mhm. Nur bedingt. Jetzt kehrt er halt in seine Heimatstadt zurück, Kopenhagen, dreht hier halt. Nicht mit amerikanischer Beteiligung, sondern halt mit dänischer Beteiligung und serbischer Beteiligung. Mhm. Und ist in meinen Augen jetzt wieder voll in der Spur. Und der Wechsel von Amazon Prime, fand ich schon auch interessant, wo seine erste Serie gestreamt wird, zu Netflix. Mhm. Und bringt da diese 6 Folgen. Und das ist audiovisuell ist das hier ein absolutes Brett mal wieder. Logisch werden hier Gegner von Refn, werden hier einige Meckergründe wieder finden. Also es ist überstilisiert. Manche werden das lächerlich finden. Du hast eine hanebüchene Story, du hast Verläufe oder auch so die Kampfszenen findest du erstmal, kann man das ziemlich lame finden. Da wird sogar Bruce Lee zitiert an einer Stelle, weil sie eben auch diesen Move macht, von wegen so, komm mal ran jetzt, so, weißt du, und mit den Fingerkuppen, was auch Mia Wallace zum Beispiel bei Kill Bill referiert hat und so eine Sachen. Aber er hat einige Spielereien, die ich hier richtig geil fand. Also ich muss mal vorheben, die Rolle von Mio wird gespielt von Angela Bundalovic, das ist auch eine Serbin. Und die bringt schon so eine krasse, interessante Optik mit, weil die hat so einen Pagenschnitt, heißt es, glaube ich, und trägt halt so einen blauen Retro-Trainingsanzug, der halt schon wie so ein Skianzug aussieht. Weißt du? So läuft sie halt rum die ganze Zeit. Und wirkt sowieso ein bisschen so ähnlich auch wie dieser Serienkiller, wirkt sie nicht von dieser Welt. Mhm. Also, und sie spielt das auch krass. Weil sie spielt das so, dass alle irgendwie Furcht vor ihr haben oder Respekt vor ihr haben oder sie halt sich irgendwie diesen Respekt holt. Also sie spielt eine Menge mit ihrer Präsenz, ohne jetzt groß einzugreifen, ohne viel zu machen. Ich habe ja gesagt, die steht eigentlich viel rum und beobachtet viel und lässt sich nicht beeindrucken und zeigt wenig Emotionen.
Aber spricht die dann Serbisch oder spricht die Englisch?
Die spricht mehrere Sprachen, habe ich erwähnt. Die spricht Serbisch, die spricht Dänisch, also Englisch gar nicht eigentlich, weil die ist ja, hier wird ja mehr mit denen interagiert. Mhm. Und vielleicht hat deswegen auch Refn bei mir einen Stein im Brett, weil der scheint irgendwie in dieser serbischen Kultur da verankert zu sein. Weil bei ihm tauchen ja immer wieder irgendwelche Serben auf. Und du hast ja voll viel Etappen in seinen Filmen oder in seinen Serien oder bei Pusher oder wo auch immer, wo dann auf einmal so Jugos auftauchen und wo es dann um serbische Kriminelle geht, die dann irgendwie sich auch so serbisch untereinander unterhalten. Mhm. Und das hat er hier auch richtig viel. Das finde ich super interessant, dass der muss da irgendwie mit Serben aufgewachsen sein oder mit denen zu tun haben. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, dass er dann immer wieder die aufgreift. Und was noch ein interessanter Kniff ist, was denn?
Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, lass dich nie mit Serben ein.
Das war wohl anders bei ihm.
Ja, das passt gut, das trifft nicht auf Refn zu. Und was super auch audiomäßig dargestellt worden ist, hier werden so Momente, wo Menschen gequält werden, wo zum Beispiel, bestes Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, deswegen ist das jetzt kein Spoiler, dass die Puffmutter ihren Ehemann dann auch bestraft, weil er wieder irgendwie eine Nutte besteigt hat. Und dann siehst du, wie er so mit einem Gürtel halt geschlagen wird. Mhm. Und die Geräusche, die er von sich gibt, sind Schweinegeräusche. Mhm. Das heißt, du hörst das Quieken von Schweinen, wenn zum Beispiel Leute getreten werden, Leute umgebracht werden, wenn einer verletzt wird. Dann hast du immer wieder diese...
Ach, generell, ja?
Ja, generell. Hast du durch diese ganzen Folgen, hast du immer wieder akustisch das Ganze unterlegt mit Schweinequieken. Mhm. Was so klingt, als wenn gerade irgendwie ein Schwein irgendwie getreten wird oder sonst was. Und das wird auf die Menschen übertragen, aber es gibt auch eine Allegorie, weil Schweine spielen in dieser Serie auch eine gewisse Rolle.
Ah, okay. Ja, das wollte ich jetzt sonst fragen, ja.
Ja, ja. Okay. Das ist jetzt nicht einfach so völlig random, sondern es gibt auch einen Schauplatz von einem Schweinestall, wo du definitiv auch reale Schweine siehst.
Mhm. Okay.
Und es ist super gut, also es ist echt interessant. Du hast 6 Episoden, eine geht so circa eine Stunde. Und ich bin Fan von Refn. Ich fand nicht alles geil, was er gemacht hat. Der hat auch so zwei, drei Sachen gehabt, womit ich nicht so viel anfangen konnte. Aber unterm Strich finde ich schon geil, was der macht. Ich finde, dass diese Videooptik hat bei mir wieder sehr gepunktet. Das ist eben dieses Ding, dass ich kurz davor...
Warum Videooptik?
Naja, das ist ja das, was ich erwähnt habe bei Fallen Angels.
Ja.
Weißt du, dass ich gesehen habe und dass ich gesagt habe, okay, irgendwie sieht das aus wie ein Musikvideo. Und dann habe ich aber die letzte Folge von Kopenhagen Cowboys gesehen und dachte so, Refn macht das auch. Das ist genau dasselbe.
Ach, das meinst du mit, also Musikvideo-Optik?
Musikvideo-Optik,
nicht richtig. Auf Video gedreht.
Ach so, nee, nicht Videooptik, sondern Musikvideo-Optik. So. Mhm. Das hat ja so oft in vielen Momenten, dass du so Zeitlupenaufnahmen hast, wie einer im Neonlicht irgendwie steht und das Ganze, keine Ahnung, und die Kamera fährt so ganz langsam rum und das Ganze wird halt 3 Sekunden gezeigt, wo du dich wahrscheinlich fragen würdest, was soll denn jetzt dieser Szene, was soll mir das jetzt sagen?
Naja, bei Moonlight fandst du sowas doof.
Bei Moonlight fand ich das doof, ja. Hätte Refn Moonlight inszeniert, wäre es vielleicht was anderes gewesen.
Naja.
Ja.
Du bist Fan.
Ich bin Fan. Ich mag den Burschen und Too Old to Die Young, verhalten begeistert gewesen, aber jetzt mit Kopenhagen Cowboys zurück nach Dänemark gekehrt und den wiederum finde ich geil.
Voll auf begeistert. Hast du denn, also funktioniert irgendwas nicht für dich an der Serie?
Ja, ein paar Längen würde ich sagen. Auch hier,
ach,
hätte,
auch hier wieder.
Ja, man hätte es ein bisschen strafen können. Durchaus, auch wenn 6 Episoden jetzt sich nicht viel anhören, aber klar, ein bisschen Style over Substance ist ja auch normal bei ihm. Mhm. Muss man kaufen. Aber ansonsten ist es schon interessant und geil.
Okay.
Ist wieder ziemlich kreativ, aber könnte sein, dass der eine oder andere das Ganze vielleicht ein bisschen inhaltsleer oder sinnfrei interpretiert. Also könnte ich wahrscheinlich nachvollziehen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, was ist mit dir los? Sondern wahrscheinlich etwas, wo ich sage, nicht für jedermann. Bei mir konnte es punkten. Mhm. Auf Netflix zu sehen und ich komme zu den Punkten. IMDb 6,8.
Ui.
Metacritic nicht so doll dabei, 63. Rotten Tomatoes auch nur 6,3 von der Kritik. Vom Publikum wiederum 4,1. Mhm. Da dann schon ein bisschen Euphorie dabei und Letterboxd, weil Miniseries 3,7.
Du klingst besser, finde ich. Ich sag 9.
Nee, so hoch bin ich nicht. Das ist eine 8.
Nur 8?
Ja.
Oh, wow.
Das ist eine 8. Das ist jetzt nicht eins seiner Meisterwerke, aber schon geil.
Okay, krass. Das klang eine Ecke euphorischer.
Klang ich euphorischer, als ich war?
Ja, ja.
Nee, 8 Punkte habe ich gegeben. Also es war für mich war's eine relativ eindeutige 8. Also da habe ich auch nicht groß geschwankt, muss ich zugeben. Mhm. Kopenhagen Cowboys auf Netflix. Könnt ihr das gucken?
Alright.
Cool.
So, jetzt aber.
Ja.
Der versprochene Auftragsfilm, unser gemeinsamer Film für heute.
Grüße an Mr. Pink, wir haben es versprochen, wir halten es ein. Mhm. Jeder, der uns Pakete schickt, kriegt auch einen Auftragsfilm in der jeweiligen Episode. So haben wir das immer gemacht. Ja, aber gut getimt auf jeden Fall.
Ja, hat gepasst diesmal.
Ja, hat gepasst. Und wie immer hat er uns einen Film beigetragen, wo wir ein Sample dazu haben, aus dem Film. Vielleicht drückst du den am Anfang.
Ja, geht los.
Da ist es. Taiji. Eine kleine Stadt mit einem echt großen Geheimnis.
Sie fahren mit ihren Booten in eine geheime Bucht, die niemand einsehen kann.
Die geheime Bucht ist eine natürliche Festung. An 3 Seiten von steilen Klippen umgeben. Man erreicht sie nur durch mehrere Tunnel.
Genau da befindet sich der schlimmste Albtraum für Delfine. Hunderttausende von Delfinen sind hier gestorben.
Man konnte sehen, wie aus der Bucht Blut herauskam. Man sah ein paar Babys, die von ihren Eltern getrennt worden waren, während ihre Eltern alle abgeschlachtet wurden.
Das größte Delfinschlachten der Welt.
Ja, und dann startet der Song von dem Münchner Rapper Edgar Wasser. Und der heißt genauso wie der Film heißt, Die Bucht. Der Song ist von 2014, ist so ein Conscious Rapper aus München, habe ich erwähnt. Interessant fand ich, dass der asiatische Wurzeln hat.
Mhm.
Und
warum fandst du das interessant?
Naja, weil dieser Film ja quasi auch in Asien spielt.
Mhm.
Insofern ist es vielleicht etwas, was ihn auch persönlich betrifft. Oder vielleicht kennt er sich da in der Gegend aus. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden, wo seine Wurzeln her sind oder seine Eltern. Aber es lag ihm zumindest am Herzen, da so eine Botschaft zu übermitteln und sich dann auch textlich gegen den Walfang dazu, gegen den Wal- und Delfinfang zu stellen in seinem Song, weil was sagt er da? Dieses Lied hat auf den ersten Blick keinen Tiefgang, hebt die Flosse gegen den Delfinfang.
Hm.
Das ist, glaube ich, im Refrain. Und so, ja, so ein bisschen so dieser Conscious Rap,
ja,
den man auch in den 90ern oft gehört hat. Ich fand es nicht schlecht. Und der hat sich hier tatsächlich diese Zeile aus der Doku rausgenommen. Und
naja, ich glaube, das sind mehrere Zeilen. Ich glaube nicht, dass das ein Sample ist, was so am Stück war im Film.
Ach so, ja, stimmt, ja.
Ich glaube, das besteht aus mehreren Passagen.
Mhm. Aber sag mal, ich habe jetzt nicht die Synchro-Version geguckt, aber es ist schon ein bekannter Synchronsprecher, oder? Der jetzt hier den...
Bestimmt, klingt so, ja.
Klingt so, als wenn ich den schon mal irgendwo anders...
Da ist es. 3G. Eine kleine Stadt mit einem echt großen Geheimnis.
Naja. Die Stimme ist schon sehr bekannt, oder?
Ja, vielen.
Bilde ich mir auch gerade ein. Wir haben ihn natürlich auf Englisch wieder geguckt, im Original.
Mhm.
Deswegen gehen uns da die deutschen Samples meistens flöten. Aber dann reden wir jetzt mal über eine Doku, nämlich die Bucht. The Cove.
The Cove.
The Cove. Ja, Cove. Cove. Oscar.
Der Husten.
Genau. Wie hieß diese Tobacco Road-Truppe, die Superhelden-Truppe?
Ja, Smoking Causes Coughing.
Smoking Causes Coughing, genau. Oscar für die beste Dokumentation 2010 bekommen.
Mhm.
Regisseur Louis Psicoyos und Autor Mark Monroe hat 2017 wieder einen Oscar bekommen für die beste Doku für seinen Film Icarus.
Ja.
Guter Lauf.
Mhm.
Und bevor wir jetzt weiter palabern, müssen wir Punkte raten.
Stimmt. Da war ja was.
Da war was.
So, du liegst vorne.
Ich sag 9.
Mhm. Tricky. Ich sag 7,5.
Mhm. Dann können wir jetzt über den Film reden. Produziert unter anderem von Schauspieler Fisher Stevens.
Mhm.
Den wir auch von Wes Anderson kennen aus dem Universum und aus vielen anderen Filmen. Und
aus Succession natürlich.
Succession. Und wo politisch noch nicht so hingeguckt wird, hat er bei Nummer 5 lebt, genau, den Inder gespielt.
Ja.
Den Assistenten von Steve Guttenberg und seinen besten Freund.
Ja, aber ich finde das natürlich wahnsinnig löblich, dass der so eine Doku produziert.
Total, ja.
Ist ja einer von 6 Producern und das ist ja schon ein wichtiger Stoff.
Ja. Ich meine, es gibt ja in der Branche schon viele namhafte Leute, auch so Leonardo DiCaprio ist ja auch ein Name, die halt ihren Fame und auch ihr Geld und ihren Verdienst auch dafür nutzen, sich naturmäßig einzusetzen und verschiedene Dokus zu produzieren oder sich auch privat irgendwie zu engagieren. Sean Penn ist ja auch ein Typ, der teilweise mit einem Fotoapparat bewaffnet irgendwelche Kriegsgebiete besucht, wo irgendwie Krisen anstehen und so. Und der scheut sich auch nicht, da direkt an die Front zu gehen.
Ja, na super.
Und hier tauchen ja auch Leute auf, wie Hayden Panettiere, die hier auch in einer Szene zu sehen ist.
Mhm, genau, die ist da eine der Aktivistinnen.
Genau.
Und im Grunde ist der Typ, der das alles nicht nur ins Rollen gebracht hat, sondern sich dann auch als Pionier in dieser Aktivistenszene, was dieses Thema angeht, dahin entwickelt hat, der ist ja auch im Grunde aus der Filmbranche.
Ja, super interessant.
Richard O'Berry, oder Rick O'Berry genannt.
Mhm.
Der hat nämlich damals für Flipper in den 60ern die Delfine besorgt.
Ja.
Der hat die also selber eingefangen. Das waren, was haben sie gesagt? 4? Nee, 3 oder 4?
3 haben, glaube ich, Flipper gespielt.
3 Delfindamen, die Flipper verkörpert haben.
Mhm.
Und er hat die nicht nur eingefangen, sondern eben auch trainiert und ja, das hat einen derben Hype ausgelöst.
Mhm.
Flipper, ich meine, das war sogar noch in den 80ern ein Riesenthema.
Ja, ja, voll.
Und darüber hinaus wahrscheinlich. Und ja, leider hat diese Serie halt dafür gesorgt, dass alle Welt Delfine liebt und irgendwie denen näher sein möchte.
Mhm.
Und so kamen überhaupt diese ganzen Delfinarien und irgendwelche Sea-Life-Geschichten dermaßen hoch. Und das wurde halt zu einer Milliardenindustrie.
Ja.
Und so wurde Delfinfang halt echt zum Business. Und da sieht er sich halt hauptverantwortlich für. Und ein für ihn sehr traumatisches Erlebnis war dann der, ja, kann man Selbstmord nennen, von einem der Delfine. Und da war ihm klar, okay, geht nicht klar, dass wir die hier so in Gefangenschaft halten. Und dann gab es einen riesen Sinneswandel. Das hat halt echt Jahrzehnte gedauert bei ihm.
Ja.
Aber dann hat er ihm gesagt, ich habe das alles losgetreten, so, ich muss den Rest meines Lebens damit verbringen, dafür zu sorgen, dass alle Delfine freikommen.
Mhm.
Und das ist natürlich gemessen daran, was das jetzt für ein Business ist, echt eine Riesenaufgabe.
Naja, und ein Riesengeschäft auch für ihn, was er dann auch, also er meinte, er hätte sich jedes Jahr einen Porsche kaufen können mit dem Geld, was er damit verdient
hätte. Hat er gemacht.
Ja, hat er gemacht, meinte aber er meinte dann irgendwann, waren seine Prioritäten woanders. Irgendwann hat er gesagt, das ist es nicht, sondern er muss sich halt für die Rechte der Tiere einsetzen.
Mhm.
Ja.
Ja, und dann hat er den Regisseur kontaktiert und den sehr schnell für die Sache gewonnen und so wurde die Crew und alle, die hier diesen Film gemacht haben, immer größer, weil er hat das natürlich nicht alles alleine gemacht, sondern da ist dann eben ein Riesentrupp an Aktivisten und Kameramenschen und sonst wie eben filmaffine Menschen, die auch mit dann Equipment besorgen und das ist irgendwann eine Riesentruppe, weil die wollen diese titelgebende Bucht, das ist nämlich ein Ort in einem in einer Gegend in Japan, Taiji. Und da gibt es eine versteckte Bucht, wo Delfine reingetrieben werden und dann werden welche gefangen für eben besagte Delfinarien und der Rest wird halt einfach aufs Hässlichste abgemetzelt und dann ja für Fleisch verwendet. Was nochmal ein ganz anderes Problem ist, weil ja, da Mercury. Sind halt Giftstoffe drin. Mercury, ja. Und das wird dann eben auch an die umliegende Bevölkerung verhökert und natürlich wird da nichts erzählt, dass das irgendwie mit Giftstoffen versetzt ist und die Leute früher oder später daran krepieren. Weil es eben so ein Riesenbusiness ist. Mit werden halt Milliarden verdient und die machen das eben in einer Bucht, die so günstig gelegen ist, dass sie nur von einer Stelle einsehbar ist. Und das ist natürlich alles Mörder abgeriegelt und so kommen die da nicht ran und deswegen geht's in dem Film darum, ja, das ist wie so ein Heist-Movie aufgezogen, wie die dann eben versuchen, auf dieses abgesperrte Gelände zu kommen, um da Filmmaterial zu erstellen, Kameras zu positionieren nachts, um das irgendwie dokumentieren zu können, was da für ein Gemetzel stattfindet.
Ja, teilweise präparieren die dann auch Steine und bauen da versteckte Kameras ein, so dass die man da nicht sofort sieht auf den ersten Blick und so. Ja. So eine Geschichte.
Ja, und auch Audio ist ganz wichtig, weil denen eben auch wichtig ist, dann unter Wasser eben mitzukriegen, aufnehmen zu können, was die Delfine so von sich geben, was sie da erleiden. Das ist schon auch echt hart, Alter. Also, der Film ist sowieso ab einem gewissen Punkt wahnsinnig hässlich, weil wir eben diese Aufnahmen sehen, die die da erstellt haben.
Ja.
Und also, das dahin ist schon auch spannend aufgezogen. Ich für meinen Teil weiß nicht, ob ich das eben in diesem Heist-Stil gebraucht hätte. Ich finde, das kriegt ein bisschen eine unnötig reißerische Komponente dadurch. Mir ist klar, dass die versucht haben, diesen Film irgendwie möglichst unterhaltsam auch zu gestalten. Legitim, aber ob da jetzt so, also da so ein Ocean's 11-Ding draus zu machen, weiß ich nicht, ob das nötig gewesen wäre.
Ja, aber wie würdest du das sachlich zeigen? Ich meine, es ist ja wirklich so, dass sie auch Securities haben, die da rumrennen und aufpassen, dass da keiner nachts rumläuft.
Du musstest ja dann nicht noch mit der entsprechenden Musik untermalen und weißt du, da jetzt so inszenatorisch einen auf spannender Film machen.
Ja gut, okay.
Weil klar ist es spannend und natürlich, das ganze Unterfangen ist super krass, vor allem, weil die ja auch im Vorfeld wirklich zeigen, wie aggressiv die Leute, die dieses Gebiet bewachen, sind. Ja.
Da steckt auch der Polizeichef teilweise hinter und so weiter und wehrt halt alles ab, was an Touristen da in die Gegend kommt und sagt so, hier gibt's nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter.
Ey, dieser Private Space Typ, das ist bitte für ein Psychopath.
Private Space, ja.
Naja. Naja, und dann sieht man diese grausamen Dinge, die da passieren. Und das ist schon wirklich, also mir ging das echt unter die Haut.
Ja, das dachte ich mir bei dir. Und ich meine, ich fand's auch ultra hart auf jeden Fall, was da passiert. Die haben ja die Delfine am Anfang so mit Hämmern auf Metall in diese Bucht getrieben, weil die Delfine dieses Geräusch nicht mögen und dann natürlich entgegengesetzt dieses Geräusches fahren. Und die haben gezielt dann die Boote so eingesetzt, dass die Delfine halt automatisch in diese Bucht reinschwimmen. Und dann riegeln die halt die Bucht ab, eiskalt, und setzen da alles ab, was geht. Oder
boah, und dieser eine Shot, wo so ein Babydelfin sich noch irgendwie versucht, davon zu machen.
Ja. Boah, Alter. Das sind wirklich harte Momente.
Hey, und dann ist wirklich in Sekunden ist diese Bucht blutrot. Ja, das komplette Wasser ist fucking rot.
Ja.
Ey, und dann gehen da Taucher rein, um dann noch Delfine, die gesunken sind, irgendwie hochzuziehen und um die auch noch zu verwerten, warten die da in diesem Blutwasser rum und tauchen da rein und lachen dabei, weißt du, und rauchen eine und so. Mit einer Selbstverständlichkeit wird da ein Genozid begangen, Alter. boah, mir ist das schon echt anders geworden.
Ja, ist wirklich hässlich. Der Mensch zeigt sich mal wieder von einer sehr hässlichen Seite. So. Also ist halt wirklich eine krasse Spezies, dass die zu sowas fähig sind.
Und
Wahnsinn.
Dieser abscheuliche Versuch, das über die Kultur zu rechtfertigen, das finde ich so widerlich, Mann. Weil hier wird schon auch recht viel Fokus drauf gelegt, dass die natürlich auch versucht haben, auf politischer Ebene da irgendwie gegen anzugehen,
genau.
Dass die mit eben diesen Organisationen, die sich für Wahl oder gegen Walfang einsetzen, mit denen irgendwie zu kollaborieren. Das Problem dabei ist, das ist ein mörderkorrupter Haufen, weil auch da dann wieder thematisiert wird, dass die sich eben die japanische Regierung, die kauft förmlich die Stimmen von Kleinstaaten, die Geld brauchen können.
Ja.
Damit die dann auf den entsprechenden Konferenzen für das stimmen, was Japan da macht. Mit auch da wieder mit den scheinheiligsten Rechtfertigungen, Alter, wo ich mir denke, wie könnt ihr in den Spiegel gucken, Alter?
Ja, Mann.
Das ist so krass.
Irgendwann bringt ja dieses billige Argument, dass Delfine ja irgendwie die Nahrungskette stören, indem die da die anderen Fische fressen und so hin und her. Und ja, deswegen ist es so von wegen so dieses Ungeziefer, dass wir praktisch so wie Ungeziefer bekämpft wird,
ja.
muss man halt gegen Delfine auch angehen, so ich denke so, Alter.
Ja, und die Reaktion dann von den Fachleuten darauf vor Ort, ne, dass die dann eben auch sagen, das ist die lächerlichste PowerPoint-Präsentation, die ich jemals gesehen habe. So, ja. Was zur Hölle soll das bitte bedeuten? Das so, das entbehrt jeglicher Logik, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, das ist pure Fiktion, was hier erzählt wird.
Ja.
Und trotzdem kommen die damit durch, ne? Also das ist schon wirklich hart.
Ja, ist wirklich hart.
Ja, wie ging's dir damit? Also ja. Die ganze Machart und Co. und so, du fandst das alles richtig cool?
Ja, ich fand erstmal, in erster Linie ist das ein wichtiger Film. Ich finde, also ich sehe immer ab und zu gerne eine Doku und die meisten davon, die ich gucke, behandeln ja schon ernste Themen und sind dann auch hart. Und
ja, deswegen ist es bei mir halt auch so, oder eher der Grund, warum ich eher selten eine Doku gucke, so aus freien Stücken.
Gehen, ja.
Weil ich weiß, wenn das real ist, so geht es mir meistens tierisch an die Nieren. Das geht mir halt echt nah.
Ja, du hast nicht die Sicherheit, dass ein fiktionaler Stoff ist, ein fiktionaler Film, wo du weißt, das ist nicht real.
Da hast du eine Distanz zu und das zieht dich dann halt vielleicht anders emotional rein, aber man hat trotzdem irgendwie diese Distanz im rationalen Part, dass man weiß, das ist alles Fiktion.
Kann ich verstehen.
Und hier, Alter,
aber wenn
ich verliere dann halt bei sowas sofort den Glauben an die Menschheit, Alter. Wenn du dir das anguckst, das wo du wirklich denkst, so wie zur Hölle können die da lachend stehen, nachdem die gerade hunderte von Delfinen abgemetzelt haben, Alter.
Ja, das ist unfassbar. Wirklich.
Da komme ich nicht drauf klar. Ich blick das nicht. Ich krieg so eine Wut auf die Menschheit bei sowas.
Ja, ja. Das ist wirklich hart. Das ist ja, das habe ich eben auch gedacht. Ich dachte so, okay, da wäre kein Lebewesen im Tierreich oder so, hätte diese Bösartigkeit, die töten halt, um zu überleben oder um zu fressen oder so, weißt du, aber hier, so was der Mensch hier teilweise abzieht aus Kommerzgründen und das ist wirklich eine fiese Spezies teilweise.
Ja.
Aber es gibt halt auch die Kehrseite der Medaille, weißt du, so Leute, die halt wirklich ihr Leben lang Gutes getan haben und die sich dann halt einsetzen für die Menschheit, aber dann hast du auch sowas hier, wo du denkst, Alter, das ist Abschaum. Aber wenn diese Doku halt die richtigen Leute erreicht, weißt du, oder zumindest bei dem einen für einen Denkanstoß sorgt und dafür sorgt, dass sich jemand für diese Sachen engagiert oder das auf dem Schirm hat oder vielleicht nochmal seinen Konsum überdenkt oder wie gesagt, oder eben nicht zu einer Delfinenshow geht und das Ganze nicht fördert mit seinem Eintrittsgeld, was er sonst vielleicht machen würde, wenn er diesen Film nicht gesehen hat. Das macht diesen Film halt so wichtig und deswegen finde ich diese Dokus absolut wichtig, dass die gesehen werden von Leuten und wenn die bei dem einen oder anderen irgendwas auslöst oder für irgendwas sorgt, dann ist das super. Und von der Warte sehe ich diesen Film. Der ist hart, aber der muss auch hart sein und das ist eine wichtige Botschaft und sie ist auch nicht langweilig. Also klar, eventuell auch durch das Inszenatorische, was ein bisschen reißerisch dargestellt worden ist. Insofern fand ich die gut.
Cool.
War ich...
Naja, freut mich.
War ich schon angetan und gerade auch, weil dieser Film so wichtig ist und kann verstehen, dass der... den Oscar kriegt dafür die beste Dokumentation, ist echt ein hartes Ding, was ich so auch noch nicht wusste, was da abgeht in Japan in der Form. Also man bekommt es irgendwo am Rande mit, aber hier hast du halt wirklich einen tiefen Einblick, den du am liebsten ungesehen machen willst.
Naja, also dass die sehr gezielt Wal- und Delfinfang betreiben, das wusste ich schon. Aber dass es da einfach so ein fucking KZ für Delfine gibt, Alter, das hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm.
Eben.
Und wie das von der Regierung gedeckelt wird.
Schon skandalös,
das
oder?
Ist wirklich, also dass da, irgendwie Vereinte Nationen, sonst was, dass da niemand wirklich einfach sofort hingehen kann und sagen, ey, wisst ihr was, ihr Wichser, Kultur hin oder her, ihr
geht nicht mehr.
Schlachtet hier einfach rein, weil sie Tiere ab. Geht nicht klar.
Mhm. Einfach alle verhaften.
Dass das nicht möglich ist, ist schon echt bitter.
Ja, stimmt schon. Müsste man eigentlich einfach alle in den Knast stecken. Und unter Strafe stellen. Fertig.
Na.
Naja.
Okay.
Heb die Flosse gegen den Delfinfang, sag ich nur. Ja, wollen wir zu dem Punkt kommen?
Ja.
IMDb ist bei 8,4 für die Bucht. Metascore 84, Rotten Tomatoes 8,0, das sind ganze 95% Empfehlungen. 4,4 vom Publikum, hier auch 94% Empfehlungen. Das heißt, hier gibt es wenig, die mit dem Film nichts anfangen können. Mhm. Oder die hier kalt gelassen werden von dem Film. Und Letterboxd ist bei einer 3,9. Also durchaus gute Zahlen.
Das ist alles richtig gut. So, wo bist du gelandet?
Ich bin bei einer 8,5.
8,5?
Ja.
Okay. Das heißt, ein Miesen für mich.
Ein Miese. Wo bist du?
Ich bin bei 7,5.
7,5 tatsächlich. Ja. Anderthalb Miese für mich. Okay.
Oh Mann, das gibt's doch nicht. Wir sind schon wieder bei Unentschieden.
Wieder mal ein Unentschieden.
Das gibt's doch nicht. Ja, 2-2.
Ja, aber Unentschieden gibt ja jetzt auch Punkte, wissen wir doch diesen Monat jetzt wieder. Habe ich schon mal mehr Punkte als die letzten Monate im Supporter-Rennen gemacht habe.
Okay, ja gut, wenn es am Ende nur darum geht.
nee, auch darum geht's mir nicht. Ja. Dann haben wir ein 2-2 Unentschieden für diese Episode.
Witzig, das hätte ich nicht gedacht, dass du hier über mir landest.
Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte schon, dass dieses Thema...
Ja, ich fand das super krass, auf jeden Fall. Mhm. Aber eben filmisch, finde ich, hätten sie das ein bisschen nüchterner machen können. Ich weiß nicht. Ja, fand ich einfach nicht so als Stilmittel nicht so wahnsinnig gut geeignet in dem Szenario.
Fiel mir nicht negativ auf. Seine Geschichte finde ich auch sehr interessant. Wirklich, dass er zu den Ausbeutern gehört hat und dass er das eigentlich erst angekickt hat, das so in die Filmbranche reinzubringen und dann halt auch komplett die Seiten gewechselt hat. Mhm. Ja, aber gerade weil du sagst, der geht nah. So ist halt so ein Film, der nah geht und der dich emotional halt irgendwie auch aufwühlt, egal ob die Macher gut findest, finde ich halt 7,5, finde ich halt ein bisschen...
Ich fand das aber zwischendurch halt nervig, dass das eben so Heist-Movie-mäßig aufgezogen war.
Okay.
Jetzt nicht, dass das dadurch an der Kredibilität kratzt, aber es ist halt trotzdem, fand ich es unnötig.
Lisa.
What's going on here?
Mhm. What's going on here?
Ja.
Nein, Kacke, nein! Igno Mox, der Kacke!
Werde ich auch mal fragen, wenn ich da spazieren gehe, in der Nähe der Bucht und mir da der ein oder andere Sicherheitsmann über den Weg läuft.
What's going on here?
Na das.
We must do something. We must write a rap.
Ja.
Hat sich einer zu Herzen genommen.
Ja, Edgar Wasser hat das getan.
Yes.
Hat einen Rap geschrieben. Ja. Nochmal Grüße an Mr. Pink.
Ja, Mann. Und vielen Dank nochmal.
Ja, vielen Dank für das Paket. Also, Bremen ist auf jeden Fall die Stadt des Monats für die Banausen.
Mhm.
Haben wir jetzt schon gekürt.
Ja.
Dann sind wir fertig für die diesmalige Episode.
Würde ich auch sagen.
Und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und vielleicht nehmen wir aus Wien auf, gucken wir mal, wie das Internet da so aussieht, aber dann werden wir Isa noch einspannen.
Stimmt, hey, Banausen on Tour.
Freut dich darauf, ja, Banausen unterwegs. Also die nächste Folge sind wir eventuell räumlich getrennt.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich drauf. Und
also zumindest, du bist dann ja nicht räumlich getrennt mit Isa wahrscheinlich.
Doch. Also wir sind ja schon in verschiedenen Zimmern zu sitzen. Also sind wir auch da räumlich getrennt, wörtlich.
Gut. Schreist dann immer so rüber ins andere Zimmer.
Genau. Ja.
Okay, ja, cool. Das wird was. Bin sehr gespannt.
Ja, die hatten wir ja lange nicht, die Dame. Insofern
stimmt,
wird schon vermisst von einigen von euch Hörern. Also freut euch auf Isa.
Ja, da gibt's zu Recht.
Coolio.
Alright, sind wir raus, oder?
Dann sind wir raus für heute und bedanken uns fürs Zuhören. Achso, vielleicht können wir ankündigen, am Sonntag bei der Supporter-Episode reden wir über Terminator, über den ersten Teil.
Mhm.
Ist vielleicht auch ein Film, von dem der eine oder andere da draußen schon mal gehört hat.
Kann man schon mal gehört haben.
Kann man gehört haben, ja. Alle Supporter oder die, die es werden wollen. Sonntag gibt's diesen kleinen Film.
Das ist doch mal ein Argument, zu supporten. Ja, Details dazu gibt's auf Instagram im Linktree. Ansonsten googeln.
Schaut da rein.
Ja.
Und hört bei uns rein beim nächsten Mal oder hört in die alten Folgen. Abonniert und schreibt schreibt gefälligst Bewertung und dann lasst die 5 Sterne, egal wo es geht.
Stimmt, können wir mal wirklich wieder machen.
Müssen wir auch mal wieder einen Aufruf machen, ja, so ist ein bisschen Leute, eingeschlafen hier.
Macht das mal, bewertet das entsprechend.
Hilft uns.
Jupp.
Cool.
Alright, sind wir raus.
Ja, sind wir.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Bewegt Bild Banausen.